Moin. Oder wie die Tagesschau sagen würde, guten Abend. Weil ich sowas aus Prinzip nicht sag. Ich sag meistens, was geht. Ach ja, Leute. Woche vorbei. Ich sag euch, diese Woche wollten sie echt alle was. Also parallel, mehrfach. Weird Champ. Höchst Weird Champ. Ich meine, Chico, was machst du da? Hä? Ja, jetzt guck nicht so, Chico. Chico schmeißt irgendwelche Sachen vom Schrank gerade runter. Ja, Chico, da guckst du ja. Wer hätte sich auch denken können, dass es mir nicht gefällt, wenn du Sachen vom Schrank runterschmeißt? Das kann man sich... Nein, das ist unmöglich. Das kann nicht sein. Was läuft, sagt man heute? Ah ja, okay. Früher hat man gesagt, was geht. Ist das quasi das Neueste? Wobei, was läuft und was geht, ist ja nicht viel Unterschied. Aber vielleicht ist es so der Boomer-Indikator, wenn man sagt, was geht. Das ist oldschool, wenn man sagt, was läuft, ist besser. Das ist moderner. Keine Ahnung. Der Tagesschau-Gong. Naja, da sind wir 23 Minuten zu spät. Kann man kurz ein bisschen leiser machen. Das ist mir fast schon zu relaxing, die Musik. Da penne ich ein, Leute. Laut. Zu relaxing. Ach nee, ich sag euch, ey, das wird ein absoluter Wahnsinn die Woche gewesen, wo sie sich überlegt haben, dass 5 Leute parallel irgendwas von mir wollen. Ich frag mich, wie die sich das vorstellen, ne? Kennt ihr das? Und wenn ihr dann sagt, es geht jetzt gerade nicht, ich habe keine Zeit, dann hast du Leute, die sind beleidigt, okay, damit komme ich ja noch klar. Oder es sind die Leute, die ignorieren das einfach. Kennt ihr das? Leute schreiben euch an und ihr sagt gerade, Moin, ich habe gerade keine Zeit. Und die schreiben einfach weiter. Oder sagen dann, les einfach später, das ist ja noch ganz okay. Aber es gibt Leute, die ignorieren das und sagen dann noch sowas wie, ach, das geht doch schnell, kannst du nicht doch mal kurz gucken? Und sagen, nein, ich habe keine Zeit. Ja, aber guck doch mal kurz. Das ist immer nervig. Vor allem, wenn du halt Homeoffice im Rechner sitzt und dann Teams die ganze Zeit macht. Moment, ich simuliere das mal kurz. Wenn dann Teams die ganze Zeit macht. Da machst du halt nix, ne? Bonker ist. Oder wenn du im Zustand... Ja, das ist egal. Das Beste ist, aber das ist Recycled Story. Ich weiß nicht, ob die Recycled Story Command User schon da sind. Das Beste, was mal war, ich wollte nett sein und habe auf eine E-Mail geantwortet, die offensichtlich bei uns falsch gelandet ist. Und der habe ich geantwortet, also ich kenne das nicht, aber wenn sie mir sagt, um welches System es geht, dann kann ich vielleicht an die richtige Stelle weiterleiten. Und hat die voll genervt drauf geantwortet, es geht natürlich um das System, mit dem wir täglich arbeiten. Und da dachte ich mir so, weißt du was, leckt mich alle, dann nicht. Was ist das für eine Antwort? Niemand weiß doch, wenn ich schon mal nicht weiß, wer das ist und was die will, weiß ich bestimmt nicht, welches System sie brauchen, um täglich damit zu arbeiten. Das ist also typisch. Ich antworte normalerweise auf sowas gar nicht, weil du hast im Endeffekt, wenn du nett sein willst bei sowas, hast du mehr Stress, als wenn du es einfach ignorierst. So blöd das klingt, ja, anstatt dass die Leute sich freuen, wenn du einfach sagst, ey, ich versuch's mal weiterzuleiten, bin ich nicht für zuständig, denken sie dann auch, dich nerven zu müssen, weil du hast ja responded, weil wenn du responded hast, bist du ja automatisch für verantwortlich, so nach dem Motto. Übrigens, wisst ihr, was ich... Ups, jetzt habe ich irgendwo irgendwas getippt und ich weiß nicht so genau, wo. Was ziemlich Monka-essig ist. Ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwas gestartet habe oder so. Oder das ist nicht Monka-esk, es ist Monka-esk. Ach nee, ich habe gar nichts gestartet. Der verkackte Avira ist immer noch drauf. Ich habe den immer noch nicht auf meinem Stream-Vorschau-Rechner gelöscht. Warum eigentlich nicht? Was mache ich damit? Das ist komplett useless, der Crap. Braucht kein Mensch. Ja, was ich euch erzählen wollte. Herzog zu Keller, dankeschön für den Sub. Sorry, falls ich irgendwas übersehen habe, Leute. Was ich auch lustig fand. Vielleicht hat das ja auch der ein oder andere auf der Arbeit. Wir haben, um Hardware wie nennt man das so schön heutzutage? Assets heißt das ja. Um unsere Assets zu... Was heißt eigentlich Assets auf Deutsch? Teile oder sowas. Vermögenswert. Ah, ja, alles klar. Okay, jetzt ergibt das Sinn, ja. Weil wenn man viele Assets hat, dann braucht man einen Asset Manager. Das ist keine Person, das ist irgendeine Software. Und vielleicht kennt das ja auch einer von euch. Wir haben, ungelogen, wir haben uns heute drüber unterhalten, wir haben fünf verschiedene Datenbank-Management-Tools, die nur ich kenne und die nur wir, also mit nur ich kenne meine ich, also es sind fünf, die ich kenne. Das heißt nicht, dass es fünf insgesamt auch nur gibt. Und wisst ihr, was der Hit ist? Das habe ich so gar nicht realisiert, die ganze Zeit vorher. Wir haben fünf verschiedene und drei davon, kein Spaß, Leute, drei davon werden automatisch befüllt aus einer Excel-Liste, die irgendein einzelner Typ pflegt. Da fragt man sich natürlich, was ist die Existenzberechtigung dieser Systeme? Warum sind die überhaupt da? Diese Systeme sollen Excel-Listen überflüssig machen. Also, es stimmt nicht ganz, was ich gesagt habe. Die werden nicht komplett befüllt aus einer Excel-Liste. Aber der Teil, wofür die Excel-Liste da ist, der wird aus der, also quasi für Hardware-Zuordnung, der wird aus der Excel-Liste befüllt. Wobei es ja eigentlich genau anders sein sollte. Es ist total hängen geblieben. Ja, schön, dass du den Weg hergefunden hast. Wobei, ich bin's ja gar nicht. Ich bin ja Wubblors. aber er leckt keine Critical Information. Er weiß es, wie es aussieht. Ja, das wird aus irgendeiner Excel-Liste gespeist. Kennt irgendjemand zufälligerweise diese Software hier? Ich glaube, sowas ist das. Kennt jemand die Asset-Management-Software von denen? Leute, wenn ihr sie nicht kennt, macht einen riesen Bogen drum. Ihr müsst euch mal das Webinterface angucken. Guck mal, die haben noch immer Screenshots auf ihre... Ah, hier ist es. Exzellent. Guckt euch das mal an. So sieht das aus, Mann. Im Jahr 2022. Guckt euch das an, Alter. Das ist so schlecht, Mann. Das ist so schlecht. Das ist irgendeine Software, wo du deine Server, VMs und Hardware drinne verwalten kannst. Wie man neudeutsch so schön sagt, ein richtiges Enterprise-Programm. Wie man neudeutsch so schön sagt, ein Asset-Management. Ja. Kennt jemand von euch Atlassian Insight? Das ist auch ein Asset- und Konfigurationshammer auch. Das haben wir auch zusätzlich. Das sieht dann so aus ungefähr. Wie viel kostet es? Ich habe keine Ahnung. Unsinnig viel wahrscheinlich. Ach, die Zertifikat-Story. Ja, das hat funktioniert. Hätte es nicht, ich habe euch doch gesagt, hätte es nicht funktioniert, hättet ihr groß auf Heise oder sonst wo lesen können, irgendwie Ausfall vieler öffentlicher Seiten von einer größeren deutschen Bank. Das hätte es bestimmt auf Heise geschafft, wenn das Zertifikat ausgelaufen wäre. Hat funktioniert, ja. Aber ich sage euch, Leute, auf den alle... Noch eine geile Story. Ich muss euch das ja ab und zu mal immer erzählen. Und zwar, das Zertifikat sollte getauscht werden. Und ich weiß nicht, ob ich euch erzählt habe, wann es... Habe ich euch erzählt, wann es abläuft? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, Dienstagabend oder so wäre das theoretisch abgelaufen. Oder Mittwoch. Ist auch egal. Nee, Dienstag. Tatsächlich. Nee, Mittwoch. Ich glaube, Mittwochmittag oder so ist abgelaufen. Ist auch wurscht. Zumindest war das jetzt so. Die haben es geschafft, den Zertifikatstausch unter 24 Stunden, bevor das Zertifikat ausläuft, zu machen. Also normalerweise sagst du, ja, okay, also mal so 2, 3, 4 Tage vor. Also normalerweise ist Zertifikat Easy Mode. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Tut ihr euch da, wo ihr arbeitet, falls ihr in dieser Richtung arbeitet, tut sich dieses Unternehmen auch so schwer mit Zertifikatsmanagement? Aber normalerweise ist Zertifikatsmanagement von der Idee her relativ simpel, weil du weißt schon zum Zeitpunkt, wenn du das Zertifikat bekommst, wann es abläuft. Das heißt, es sollte dir eigentlich nie passieren, dass du irgendwie in die Verlegenheit kommst, es zu spät zu merken. Aber egal. So, und sie haben es geschafft, das so weit rauszuzögern mit dem Zertifikatstausch, dass es weniger als 24 Stunden Zeit war, bis das Zertifikat abgelaufen ist. Das war schon grenzwertig. Aber jetzt kommt der Hit. Wisst ihr, warum sie das gemacht haben? Weil eigentlich wäre Montag Zeit gewesen, Dienstag Zeit gewesen, überhaupt gar kein Problem. Kein Ding. Und hätte man machen können, bis das abläuft. So, was hat man nicht gemacht? Das muss ich euch die große Welt des Business Enterprise Stonks Business Managements erklären. Irgendwann haben unsere Ober-Five-Head-Gurus sich mal überlegt, wenn wichtige Termine sind, dann gibt es einen globalen Change-Freeze. Das bedeutet, wichtige Termine können alles sein, von der Vorstand hält irgendwo eine Präsentation in Spanien oder es gibt irgendwie irgendein wichtiges Teilsystem, release neue Software. So, und mittlerweile ist es so, dass wir, also auf der einen Seite tun wir so, als sind wir super agil, aber die Realität ist jetzt das, was ich euch erzähle. Wirklich agil ist da wenig. Und mittlerweile ist es so, dass wir, wenn es schlecht kommt, ungefähr ein Drittel bis 50% des Monats komplettes Change Freeze haben. So meistens irgendwas um 30-35%, so würde ich mal sagen. Also ein Drittel des Monats ist immer Freeze. Was bescheuert ist, weil viele Bereiche miteinander gar nichts zu tun haben. So, zumindest hat sich ein five-headiger Oberguru bei uns Folgendes ausgedacht. Wenn globaler Change Freeze ist, dann darfst du nur was machen, wenn du persönlich oder irgendein Change Manager oder so zu ihm gehst und ihm erklärst, warum dieser Change jetzt unbedingt gemacht werden muss. So, und dreimal dürft ihr raten, was jetzt passiert. Wenn du jetzt, Chat, überlegt es euch mal. Ihr habt jetzt die Auswahl zu warten, bis der Change Freeze vorbei ist, auch wenn das weniger als 24 Stunden bis das Zertifikat abläuft ist. Oder ihr geht persönlich zum Ober-Ober-Ober-Chef und sagt, dieser Change muss heute noch gemacht werden. Da sieht man mal, was solche Entscheidungen für absolut sinnlos Auswirkungen haben können. Weil, was jetzt passiert ist, die Leute hätten eigentlich das Zertifikat locker 3, 4 Tage vorher tauschen können. Aber da war ja ein globaler Change Freeze. Und niemand traut sich oder hat Bock, deswegen zum Ober-Ober-Ober-Chef zu laufen und zu sagen, wir müssen den Change trotzdem machen. Und deswegen haben sie jetzt gewartet, quasi 22 Stunden bevor das Zertifikat ausläuft, weil da ist der Change Freeze ausgelaufen, das Zertifikat noch nicht ausgelaufen. Und deswegen mussten sie dann auch nicht zum Ober-Ober-Ober-Chef laufen. Deswegen wurde das Zertifikat erst 22 Stunden bevor es ausgelaufen ist getauscht. Also ganz ehrlich, manchmal fände ich es cool, wenn sich unser Big Brain Five-Head Management die Auswirkungen ihrer eigenen Entscheidungen öfters mal geben müsste. Und das ist auch so ein Ziel, was ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe, dass ich nach Möglichkeiten, wenn es irgendwas gibt, von denen ich genau weiß, dass es an irgendwelchen Entscheidungen hängt, dass ich versuchen werde, die Management-Ebene öfters mit ihren Entscheidungen zu konfrontieren, um zu sagen, das geht jetzt nicht, weil ihr gesagt habt, das geht nicht. Nicht, weil wir nicht können, weil ihr gesagt habt, das geht nicht. Und mal gucken. Es kann zwei Sachen passieren. Entweder können die mich alle danach überhaupt nicht mehr ab, weil man hört ja selbst sowas ungern, ja. Oder sie ändern wirklich was. Die Wahrscheinlichkeit, dass was ändert, ist aber, glaube ich, relativ gering. Ja, so sieht das echt aus. Das sieht wirklich, sah wirklich super modern aus. Ja, ich weiß nicht, was ich euch erzählt habe. Im Endeffekt ist es, glaube ich, ich glaube Mittwochabend oder so. Oder Mittwoch irgendwie 18 Uhr oder irgendwas ausgelaufen. Ich hatte das nicht so genau im Kopf. Ich habe es jetzt immer noch verdrängt. Schon wieder. Aber irgendwas. Mittwoch, Donnerstag, irgendwie so ist es abgelaufen. Ich glaube Mittwoch. Ja, das ist gut. So sollte man das eigentlich machen. Ja gut, mit Let's Encrypt ist es natürlich was anderes, ja. Da geht das praktisch. Richtig, so sollte man das auch machen. Genauso sollte man das machen. Also sprich, wenn man das Zertifikat bekommt, dann weiß man, wann es abläuft. Dann kann man das ohne Probleme schon einplanen. Damit automatisch verlängern, das ist auch so geil. Mit automatisch verlängern haben wir es nicht so, weil wir hatten einen, der war maßgeblich verantwortlich für das Zertifikatsmanagement bei uns. Steinadler 5, danke für den Sub. Der hat immer erzählt, Let's Encrypt-Zertifikate sind nicht gut. Und da hat er sich dann so Dinge ausgedacht wie, ja, das ist nicht so vertrauenswürdig wie ein echtes Zertifikat. Das ist ein echtes Zertifikat. Mein Browser vertraut der Sache. Warum soll man dem nicht auch vertrauen? Das außerdem als interessiert das irgendein Endkunde, wenn er mal eine Webseite aufmacht, ob das ein Let's Encrypt-Zertifikat ist oder sonst was anderes. Ich meine, guckt euch mal Komodo an. Kann sich noch einer an den Komodo Rootkey-Klau erinnern? Rootkey-Diebstahl von Komodo vor ein paar Jahren? Also, dass die jetzt wahnsinnig viel sicherer werden als Let's Encrypt, habe ich auch meine Zweifel. Overwatch Rant. Ja, ich habe mich ja heute ein bisschen drüber auf Twitter drüber aufgeregt. Ja, gut, was soll ich sagen? Ich meine, hat irgendjemand ernsthaft einen Plan, warum Blizzard Overwatch 2 wirklich Overwatch 2 nennt? Ich nicht. Alles, was ich sehe, sieht nach irgendeinem etwas größeren Season Update oder so aus, vielleicht. Aber doch nicht nach Overwatch 2. Overwatch 2 sieht und schreit Overwatch 1 mit ein bisschen extra Content. Das ist das, was Fortnite in einem, keine Ahnung, Vierteljahr zusätzlich an Content reingepatcht hat. Zumindest als die noch ordentlich abgegangen sind, ja. Was der Sprung von Overwatch 1 auf Overwatch, keine Ahnung, was mit denen los ist. Ich glaube ja, das ist so entstanden, Leute. Guck mal, habe ich Overwatch schon aufgelegt? Ich glaube, die haben so gemacht, guck mal. Die hatten auf dem Desktop, hatten die, Overwatch und dann ist dann irgendeiner von Blizzard hingegangen und hat gesagt, fuck, was machen wir denn jetzt? Was können wir jetzt machen? Create Shortcut können wir machen. Ah, Overwatch 2 ist am Start. Irgendwie sowas, was anderes kann ich mir da nicht mehr erklären. Nee, das heißt das ja nicht. Das heißt ja nicht, wenn Change Free ist, dass man nichts macht. Man muss ja auch Changes vorbereiten und so. Keine Ahnung. Das ist halt die Business Enterprise Welt. Natürlich, die China-Chinesen und Russland-Hacker müssen sich dran halten. Wenn wir Change Free haben, dann wird da auch nichts gehackt. Ist doch ganz logisch. Wisst ihr, was witzig ist? Dass die teilweise so weltfremd sind, dass die ernsthaft der Meinung sind, jetzt haltet euch fest, dass die ernsthaft der Meinung sind, dass wenn wir Change Freeze machen und die Telekom parallel Wartungsarbeiten am Backbone macht, dass das nicht durchgeführt werden soll. Das muss man sich mal vorstellen. Als interessiert das die Telekom. Weil wir Change-Freeze machen, Alter. Aber das schwebt denen wirklich vor. Und die sagen auch teilweise auf irgendwelchen Change-Runden dann zu unserem Provider, also zu den Vertretern von unserem Provider, die da ab und zu mal anwesend sind. Ja, könnte man das nicht mit der Telekom klären, die Wartungsarbeiten zu verschieben? Da denke ich mir immer, Alter, das ist doch nicht euer Ernst. Die Telekom wird einen Teufel tun, irgendwelche Wartungsarbeiten zu verschieben, weil wir sagen irgendwo, keine Ahnung, der Vorstand hält eine Präsentation. Das ist, da verschieben die doch keine Wartungsarbeiten. Ich weiß, das muss, das System und die Infrastruktur muss so aufgebaut sein, dass sie das abkann, dass eine Sache mal nicht geht. Also, das verstehe ich. Ja, so Sachen sind auch immer beliebt. Wobei das gar nicht so schlecht ist manchmal, wenn du dir was überlegen sollst. Weil wenn das Leute sind, die gerne einfach nur Sachen, die ihnen vorgelegt werden, abnicken, dann hast du dann halt dementsprechend gute Möglichkeiten, das zu beeinflussen, was am Ende dann auch gemacht wird. Aber ja, das haben wir natürlich auch sowas. Übrigens, es gibt Neues von, ich muss mich jetzt mal ein bisschen, es ist Freitag, ich habe die Woche nicht gestreamt, ich muss mich jetzt mal ein bisschen auslassen. Es gibt Neues von unseren Massive Fivehead Entwicklern, wobei es kann sein, dass ich euch das schon erzählt habe. Im Rahmen dieses Zertifikatstausches, was ich euch ja berichtet habe, hat ein Entwickler gemeint, wir müssen das Zertifikat doch gar nicht tauschen. Also, warum? Warum müssen wir das nicht tauschen? Da meinte er, ja, er hat nachgeguckt, das läuft bis 2050. Aber ich sagte, nein, das läuft noch 3 Tage oder so, das läuft nicht bis 2050. Und da hat der Kerl bei der RUCA geguckt. Nicht bei der RUCA, bei der Zertifikat von der CA, die das ausstellt. Nicht wirklich unser Zertifikat. Also, warum sind die alle so ahnungslos? Ich bin auch ahnungslos, ich sag ja gar nichts, ja? Ich mach auch oft genug Kacke und hab keine Ahnung. Aber wenn ich so tue, als kenne ich mich aus, deswegen tue ich meistens nicht so, als kenne ich mich aus, wenn ich keine Ahnung hab. Also wenn ich sage, ich kenne mich aus, dann habe ich zumindest ein bisschen Ahnung von. Aber es gibt Leute, die schaffen das wirklich, die haben, ihre Lebensaufgabe ist, möglichst kompetent wirken, ohne einen Funken Ahnung zu haben. PandaCode Live, danke für den Sub. Oh, ich bin noch in Software- und Spieleentwicklung. Was mache ich denn da? So komplett falsch. Musst du Just Chatting, heute wird nichts entwickelt. Keck, wait, Alter. Falsch. Falsche Kategorie. Steinalter, danke für den Sub. Ich weiß gar nicht, wann Overwatch 2 Release ist. Ich glaube, so genau ist das noch gar nicht. Alter, YouTube, Mann. Das kommt. Moment. Nicht YouTube. Was laber ich denn? Google. Aber Moment, kommt das wirklich da raus? Bevor ich mich jetzt drüber lustig mache. Ich dachte, das ist noch gar nicht raus. Okay. Die Season startet, ne, das ist doch... Ne, das ist irgendwas anderes. Ich glaube nicht, dass es da rauskommt. Der Labeldrucker, nee, da hatte ich die Woche, habe ich nicht viel dran gemacht. Ich habe eine Startseite programmiert für den Labeldrucker, wo man Labels speichern kann, aber laden geht noch nicht. Das ist wohl wahr, aber ich glaube, ganz im Ernst, ich glaube Battlefield 2042 sollte hoffentlich, Leute, Battlefield 2042 sollte nicht der Maßstab werden für aktuelle Spiele und Spieleentwicklung in Zukunft. Weil das wäre ganz schön schlecht, wenn das der Fall ist. Also stellt euch mal vor, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass Battlefield 2042 in der heutigen Zeit irgendwie so krass ausgefallen ist, aber es war schon ein neuer Negativpunkt, ja. Also, dass Spiele unfertig rauskommen und kaputt, das ist ja normal. Aber Battlefield 2042 war nochmal Negativ-Highlight, ja. Aufgeräumter Desktop, klar, ich finde alles hier. Alles da, easy. Kannst du was zum Software-Stack bei euch sagen und welche Technik? Ja, kann ich sagen, was willst du wissen? Wir haben gesammelte Werke aus bestimmt 30 Jahren IT-Geschichte. Und noch mehr. Aber ich meine, wir haben noch IBM Großrechner mit COBOL und sowas. Wir haben gesammelte Werke der letzten 50 Jahre bei uns. Aber wir haben auch was Neues. Wir haben auch relativ vieles in Azure, sowohl als VMs als auch mit einem Managed Kubernetes Cluster. Oder was sind nicht nur einem, sind mehrere. Wie viel du donaten musst, du musst gar nichts donaten. Du musst gar nichts donaten. Weil ich glaube, es kann mich fast nichts dazu bringen, jetzt Battlefield 2042 anzuwerfen. Pan Timbo. Eieia. Jetzt ist die Musik wieder leiser. Kannst du wieder nicht entscheiden, die Playlist, welcher Lautstärke es laufen soll. Ja. Kann das sein, dass das daran liegt, dass das andere alles Ultra-Boomer sind, die das geil fänden, so uralt Stacks zu haben? Sowas. Ich meine, mit uralt meine ich jetzt nicht nur unbedingt uralt, weil da PHP drin vorkommt. Mit uralt meine ich wirklich sowas wie irgendwelche COBOL-Legacy-Sachen und sowas. Keine Ahnung, damit mache ich zu wenig. Keine Ahnung. Wahrscheinlich haben wir irgendwelche... Du machst das wahrscheinlich einfach nicht. Wahrscheinlich haben wir irgendwelche five-headigen Microsoft-Consultants gekauft, die das für uns machen. Nee, habe ich nicht mitbekommen. Habe ich nicht mitgekriegt. Ja gut, das eine kann man nicht so einfach gegen das andere austauschen. Ich meine, es ist auf jeden Fall eine richtig nice Sache, wenn man Docker-Erfahrung oder generell Linux-Container-Erfahrung, was ja in 90% der Fällen bei den meisten irgendwie am Anfang erstmal Docker ist, bringt natürlich schon was. Gerade wenn du Images bauen musst. Ja, also das ist ja kein Docker-Standard, das ist ja mittlerweile, wie heißt das, Open-Container-Standard oder so. Dieses Format, wie man das schreibt, das ist nicht schlecht, wenn man das kann im Vorfeld. Ansonsten kann man es aber nicht so wirklich vergleichen. Ich meine, Docker ist ein Linux-Container-Frontend, genauso wie es Kubernetes ist im Endeffekt. Also unter der Haube sind das ja alles, oder LXC oder Podman, also unter der Haube sind das, also nein, also von oben betrachtet sind das ja alles einfach nur Frontends für Linux-Container, für die Kernel-Funktionalität für Linux-Container. Mit dem Unterschied, dass halt bei Kubernetes das eigentlich fast der kleinste Teil ist. Da ist das ganze Cluster-Management, die ganze Deployment-Geschichte und sonst was ist da ein viel, viel größeres Thema. Oder das ganze automatische Skalieren und sonst was. Also, da ist Linux-Container ein kleiner Bestandteil von. Zwar der Kern, ohne dass es nicht geht. Aber es sind schon komplett zwei unterschiedliche Welten eigentlich. Ja, 10.000 im Monat, da spiele ich auch Battlefield 2042. Und, keine Ahnung, was für Games gab es da noch, die ich in letzter Zeit so richtig beschissen fand. Da spiele ich sogar Anthem oder Assassin's Creed Unity oder was auch immer. Ist mir egal, da spiele ich, was ihr wollt. Wobei, ihr kennt mich. Wahrscheinlich würde noch nicht mal das. Wahrscheinlich hätte ich dann nach einem Monat keinen Bock mehr oder so. Und ich denke mir, who cares? Dann lass ich's bleiben. Uralt in Bezug... Oh, 12 Jahre Web. Ah, 12 Jahre Web heißt wahrscheinlich jQuery, oder? jQuery war doch... Also 2010 war jQuery eigentlich jetzt nicht mehr der neueste Shit, aber immer noch ganz gut angesagt. Kam das erste Bootstrap nicht so in dem Dreh sogar raus? Kam nicht, als es noch Twitter Bootstrap war, kam das nicht so 2010 rum raus? Moment, das müssen wir mal kurz gucken. Wikipedia, Twitter, Bootstrap. Moment, warum gibt es Framework und Frontend-Framework? Achso, das ist deutsche Seite und. Ja, 2011. Guck mal, war ich gar nicht so schlecht, oder? Smarty. Smarty kenne ich. Smarty kenne ich. Das ist irgendein PHP-Template-Framework, oder? Wenn ich nicht. So Template-Sprache für PHP, oder? Wenn ich das jetzt noch richtig zusammenkriege. Sponsors! Allcasinos.japan. Ja, es klingt super. Super, das. Syntax. Ja, das ist Smarty, genau. Crap, Alter. Richtig, richtig abartig. Ja, das kenne ich. Ich hatte aber glücklicherweise nie die Ehre, dass ich da drin was machen musste. Es ist PHP. Jetzt ohne Scheiß, Leute. PHP ist gar nicht so schlecht. Also PHP mit Laravel oder irgendwas. Das geht, das ist nicht schlecht. Was schlecht ist, ist entweder uralt PHP Legacy Zeug zu machen oder aber, wenn man der Meinung ist, auch in 2022 alles von Hand zu machen, ja? Also irgendwelche Cookie-Geschichten von Hand. Login, generell Login. Ich würde im Leben nicht auf die Idee kommen, in der heutigen Zeit Authentifizierung selbst zu machen. Nie, nie würde ich Authentifizierung selbst machen. Also wenn es ein öffentlicher Service ist. Ja, wenn es was Internes ist, dann sieht das wieder anders aus. Wenn es ein öffentlicher Service ist, würde ich nie Authentifizierung selbst machen. Es gibt so viele Sachen vom Microsoft-Account bis zum GitHub-Account, bis zum Google-Account, meinetwegen Facebook-Account. Die haben alle irgendwelche OAuth und Token-Geschichten. Das kannst alles supporten. Apple-ID, was auch immer. Das ist für einen Public-Service allemal besser, als diesen Krempel selbst machen. Du magst Golang? Ja, ich muss sagen, ich muss mir unbedingt Go mal wieder angucken, jetzt wo es Generics hat. Leute, jemand schon Generics verwendet in Go? Das ist ja erst einen Monat oder so raus. Haben sie das gut gemacht? Ich habe auch ein bisschen was mit Go gemacht in letzter Zeit. So, haben wir sogar im Stream, glaube ich, mal ausprobiert. Ich hatte mir so eine WebRTC-Kamera-Stream-Seite gebaut für meine Kameras, die ich glücklicherweise nicht mehr brauche, weil Home Assistant das mittlerweile eingebaut kann. Und da habe ich das WebRTC-Zeug mit Go gemacht. Und Go, ich weiß nicht, ich werde mit Go nicht so richtig warm. Ich meine, wenn ich die Auswahl habe zwischen irgendwie so abartigen Sachen wie C++ oder so oder Go, dann ist es ganz klar, dass ich Go nehme. Aber so richtig warm werde ich mit Go nicht. Das liegt, ich verstehe manche Sachen in Go nicht. Du hast auf der einen Seite irgendwie 3, 4 verschiedene Möglichkeiten, wie du Variablen anlegen kannst. Schön und gut. Aber dann hast du so Sachen wie, ja, mach mal 3 nested Vorschleifen, weil wir keine gescheite Filterfunktion für den Array haben. Oder sowas. Und die Syntax ist teilweise auch irgendwie merkwürdig. Aber an sich ist Go natürlich nicht schlecht. Das sieht man allein schon daran, wie viele Projekte auf GitHub. Ich glaube, wenn du auf GitHub guckst, da dürfte Go wahrscheinlich hinter JavaScript oder so mit die... Bei weiß ich denn? Da gab es doch hier so eine Umfrage, GitHub. State of the Octoverse, genau. Programmiersprachen, was ist denn hier am beliebtesten? Hier, Python, okay, nee. Top Languages, JavaScript, Nummer 1, Python auf 2, Java Teil. Wo, das kann nicht sein. Wo ist denn Go? The Go muss da dazwischen sein. Hä? Gerade, dass sau viele Sachen sind in Go, das kann nicht sein, dass Go da nicht drin steht. Also Go ist doch definitiv vor Ruby, Mann. Oder vor Shell. Und bestimmt auch vor C#. Moment, das muss doch sonst wo stehen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. So neu ist das auch gar nicht. Genau. Ich glaube, Golang ist auch schon 20, nee, 20 Jahre netter. Aber 10 Jahre auf jeden Fall schon. Wann kam denn die erste Go-Version raus? 2009, ja, siehst du mal, das ist 13 Jahre. 12. Was? Oh, nee. Nee, hör mal auf. Hör mal auf. Du meinst C++ 2, du meinst C++ 23. Dazu kann ich nur sagen, das richtet sich jetzt an C++ 23.
Fick dich weg, du Homo-Fürst.
Bloß nicht. Das ist schon, allein schon, wenn ich die C++ 23 Vorschläge lese, beziehungsweise, sind ja nicht Vorschläge, sind ja quasi, was jetzt eingeplant wurde zum Aufnehmen in C++ 23, da kriege ich Anfälle. Ich meine, passt mal auf, ich zeige euch das mal kurz. Wir gucken uns das nicht an. Ich will plus, so. Moment. Ja. Ich meine, String bekommt jetzt eine Contains-Funktion. Das ist ja schon mal ganz toll. Ich dachte eigentlich, das hatte schon seit 15 Jahren, aber hat es anscheinend nicht. Wobei es sich ja hier nicht um String handelt, sondern um Basic String. Und weil das C++ ist, weiß wahrscheinlich auch niemand so genau, was der Unterschied zwischen Basic String und String ist. Wobei ich weiß es, weil ich habe nachgeguckt. Basic String ist quasi das Interface für jegliche String-Typen. Und Standard String ist quasi die Implementierung dieses Interfaces für Character-Based Strings. Was auch immer. Was ist die Existenzberechtigung davon? Ich weiß es nicht. Aber C++-Leute haben sich gedacht, yep, das ist eine gute Idee. So muss das sein. Man könnte ja eine eingebaute String-Klasse machen, die vielleicht mit irgendwie... Also ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster, aber vielleicht eine eingebaute String-Klasse, die mit UTF-8 klarkommt. Oder Unicode in irgendeiner Variante. Kann auch UTF-16 sein. Also die C-Sharp-Strings intern sind, glaube ich, UTF-16. Aber man könnte ja, also es wäre ja möglich, dass man eine gescheite String-Klasse einbaut, weil ich glaube, es gibt nichts mehr in C++ als unterschiedliche String-Klassen. Jeder hat eine eigene String-Klasse. Arduino hat eine eigene String-Klasse, Qt hat eine eigene String-Klasse, die Standard-Library hat 50 String-Klassen, jedes Framework hat eine eigene String-Klasse, weil C++. Ja, das ist Rust übrigens auch. Rust ist übrigens auch UTF-8 only. Und ich glaube, Flutter auch. Also Dart. Symfony habe ich noch nie benutzt. Ich habe das einzige PHP, was ich je benutzt habe, mal ernsthaft, war Laravel. Und ich habe ganz, ganz früher mal ein paar Sachen gebaut in PHP. Zum Beispiel Forumssignaturen für Online-Spiele. Das war aber 2000... Ahnung. 5, 6 oder so rum. Das ist lange her. Da habe ich für Forensignaturen PHP gebaut, weil die Leute wollten dort... Für dieses MMO, was ich gespielt habe, wollten in ihrer Signatur Kills, KD und sowas in der Richtung, sag ich jetzt mal, Punkte und sowas, wollten die Leute in ihrer Forum-Signatur haben. Und da habe ich so gemacht, ich habe ein PHP-Programm auf dem Server, serverseitig laufen lassen, was Signaturbilder mit Text overlaid hatte. Und das war PHP ganz cool, weil PHP hatte eingebaut ein Modul, wo du auf PNGs rummalen konntest. Eigentlich ziemlich cool für die damalige Zeit. Da habe ich Forum-Signaturen generiert. War der letzte Schrei. Fanden sie super. Sich alle gefreut. PHP. Also nicht über PHP, über ihre Forum-Signatur. Das war natürlich alles hardcoded, ja? Also wenn einer eine Signatur haben wollte, musste er mich anschreiben im Forum per PN. Musste seine ID, sein Dings und die Stats, die er haben wollte, mir sagen. Und dann habe ich ihm, und das Hintergrundbild, weil ich das Hintergrundbild da haben will, und dann habe ich ihm quasi das copy-pasted, die Datei, und habe das angepasst. Also ich hatte dann am Ende irgendwie, keine Ahnung, 120 PHP-Files, weil Input-Parameter und so Dinger, pff, was kommt man denn dahin? Du sagst immer, PHP hat den Vorteil, dass es überall läuft. Das ist richtig, ja. Aber das ist ja kein direkter Vorteil der Sprache. Ja, das ist so. Da hast du recht. Aber es ist nichtsdestotrotz ein Vorteil von PHP. Wo der jetzt kommt, ist ja egal. Aber ja, das macht PHP nicht unbedingt jetzt zur besseren Sprache. Aber PHP läuft überall. Jedes billige 0815 50 Cent Webhosting hat PHP. Versuch da mal irgendwas in .NET drauf zum Laufen zu bringen oder mit Node oder sonst was, kannst du knicken. Naja. Das ist alles Server-Side, solange es Client-Side ist. Also, nee, Schwachsinn. Was ein Satz wieder, Alter. Es ist alles Server-Side, bis es Client-Side ist. Exzellent. Leute, heute habt ihr... was ein bescheuerter Satz, Mann. Heute habt ihr was gelernt, ja? Also es ist alles Server-Side, bis es Client-Side ist. Wobei, die Sache da ist ja... Wie sieht das mit Server-Side... Oder nee. Wie nennt sich dieser neueste Krempel? Server-Side... Nee, nicht Server-Side-Rendering, sondern... Server-Side Generation oder so? Wo du die Seite initial Server renderst? SSG, genau. Wo du die Seite auf dem Server renderst, aber dann an Client schickst und der weitermacht? Das ist ja so eine Mischung. In der Schule noch PHP beigebracht. Ohne irgendwelche Frameworks. Oh, das ist eklig. Ganz ehrlich, das ist ein bisschen wie in den Schulen, wo die heute noch mit C oder C++ anfangen. Ich meine, C mag ja gut und schön sein. Aber nicht zum Einstieg. Und C++ ist eigentlich so gut wie nie schön, außer du kommst nicht drumherum. Das ist eine gute Möglichkeit, die Leute abzuschrecken. Also wenn die Leute keinen Bock haben sollen, darauf programmieren zu lernen, dann fang mit C und C++ an. Oder PHP. Was heißt für dich warm? Weiß nicht. Nee, ich weiß nicht mehr, worauf sich das bezieht, weil ich bin zu weit mit dem Chat hinterher. Womit fängt man denn an zu programmieren? JavaScript ist nicht schlecht. .NET ist auch nicht schlecht. Go ist nicht schlecht. Einiges. Ich brauche keine Code-Reviews. Selbst... was wollte ich sagen? Guter Code dokumentiert sich selbst. Das muss man nicht reviewen. Und wenn man keine Fehler einbaut, auch nicht. Ist SSG das einfache, typische HTML, wie man es früher gemacht hat? Nee. Kann ich gleich was zu sagen. Nee, aber ernsthaft jetzt dazu. Also meine Code-Reviews... Das hält sich ja in Grenzen. Ist jetzt nicht so. Ich gucke mir zwar den größten Teil des Tages, wobei in letzter Zeit weniger, glücklicherweise, aber ich habe mir meine Zeit lang zwar zum größten Teil Code angeguckt, den andere Leute schreiben, aber, und da bin ich eigentlich ganz froh, wir haben das so gemacht, ich habe dann im Prinzip nur noch mal drüber geguckt und da schon auch die ein oder anderen Sachen gefunden, was weiß ich, von falschen Hostnamen, wo sich einer vertan hat oder irgendwelche. Keine Ahnung, Bedingungen, die vielleicht falsch sind oder was auch immer. Aber wir machen das meistens so, also zumindest bei uns im Team ist das intern so, dass derjenige, der den Merge-Request aufmacht, der nimmt noch einen zweiten dabei und weist dem das zu zum Reviewen, der Ahnung von dem Thema hat. Also es bleibt da glücklicherweise nicht an mir hängen, was aber auch sinnvoll ist, weil ich von den meisten Sachen inhaltlich wenig Plan habe. So, ich sollte es vielleicht mal weiterlesen. Also meistens weiß das ein oder zwei Leuten zu, die von dem Thema irgendwie Plan haben. Was ja auch sinnvoll ist. Das Einzige, was er nicht machen darf, ist sich selbst zuweisen. Bugfixes mit wenig Änderungen sind kein Problem, aber größere neuen Features weiß ich nie, wie genau ich mir das anschauen soll. Tja, das gar nicht im Zweifelsfall, wenn du von dem Teil, also je nachdem, wie komplex das Ganze ist, kannst du da auch nicht auf die Schnelle durchblicken. Deswegen ist ja gerade der Sinn, am besten ist es, wenn jemand zumindest mal für die groben Sachen sich das eine anguckt, der von entweder von der Anwendung, wofür das ist. Ich meine, betrifft ja irgendwie alles. Es ist jetzt egal, ob das irgendeine Java-Anwendung ist, ob das vielleicht Ansible-Code ist für Cloud-Server-Automatisierung oder sowas, ob das Webseiten-Kram ist. Das ist im Prinzip wurscht, ja. Aber wenn du jetzt quasi zentral dafür zuständig bist, sagen wir mal, irgendwie das Repo zu betreiben, zu gucken, dass so die Abläufe eingehalten werden, keine Ahnung, regelmäßig die Sachen zu taggen, zu merchen, sonst was, dann kannst du dir das im Zweifelsfall zwar angucken, aber hast keine wirkliche Ahnung, warum und wie, weshalb das gemacht ist. Kannst dann zwar Comments dran schreiben, aber ich meine, du kannst auch so einfache Sachen gucken wie, keine Ahnung, hat er richtig eingerückt oder sowas, wenn es sein muss. Ja, aber ansonsten, ganz ehrlich, wahrscheinlich gar nicht. Ich bin der Meinung, das sollen Leute machen, die sich in dem Fall mit der Anwendung auskennen. Und ansonsten, wenn das natürlich eine Anwendung ist, mit der du dich auskennst und auch wenn es eine größere Anwendung ist in dem Bereich, ja, dann fällt mir nichts anderes ein, wie Comments posten zu den einzelnen Zeilen, wo dir was auffällt und wenn du es nicht verstehst, die Leute fragen. Weil, ach so, ja, braucht man Stunden. Ja, kommt drauf an. Es kommt, also, ja, also im Zweifelsfall, ja, wenn das was wirklich Großes, Umfangreiches ist, was auch so kommen soll und quasi zusammenhängend ist, ja, dann dauert das eben eine Weile. Das ist richtig. Es ist natürlich cooler oder praktischer, wenn man das irgendwie schafft, ein bisschen unabhängig voneinander zu machen. Also es kann ja sein, zum Beispiel, dass man jetzt, denken wir uns mal irgendein Feature aus, ja, keine Ahnung, meine Anwendung soll jetzt demnächst Twitch-Emotes unterstützen. Jetzt kann ich natürlich einen riesen Pull-Request machen. Added Support Twitch-Emotes. Und ihr wisst, wahrscheinlich würde ich es auch so machen. Aber das besteht ja wahrscheinlich aus unterschiedlichen Teilen. Ja, keine Ahnung. Du brauchst irgendwie in deinem Backend die Funktion, dass das überhaupt Twitch-Emote fetcht. Dann brauchst du in deinem Frontend irgendwas, was vielleicht ein Emote-Selector einbaut. Oder irgendwas, das dir die URLs zusammensetzt für FFZ und Better Twitch TV. Oder, keine Ahnung, irgendwas, was Doppelpunkt-Emote-Geschichten hier passt. Irgendwas, was Vorschau anzeigt oder sowas. Also, da sieht man ja schon, dass ich sowas aus 5, 6 verschiedenen Sachen zusammensetzen kann. Und das ist natürlich nice, wenn man das zusammen, wenn man das getrennt anstatt zusammen macht. Wenn das geht. Weil dann ist das nicht so groß. Und im Zweifelsfall sind die Dinger dann auch unabhängiger voneinander. Was heißt, die Chance, dass du mit dem einen was anderes kaputt machst, ist geringer. Aber das ist natürlich in der Theorie alles schön und gut. Am besten ist einfach keine Fehler programmieren und dann braucht man das alles nicht. Aber wenn das was wirklich Großes, Komplexes, Umfangreiches ist, was zusammenhängt und sich nicht trennen lässt, dann dauert das. Ja, das ist richtig. Da kann man nicht viel machen, glaube ich. Oder Chat, was sind eure 5-Head-Code-Review-Tipps? Ja, leider geht Ruby so bergab, Leute. Ich mag Ruby. Ruby ist neben .NET, beziehungsweise neben C#.NET ist ja die Plattform. Meine Lieblingsprogrammiersprache. Next.js. Ich habe jetzt rausgekriegt, dass Leute, das müssen wir uns demnächst auch anschauen. Ich habe jetzt mitgekriegt, dass Nuxt 3 rausgekommen ist. Das ist sowas wie SvelteKit plus für Vue. C++-Gremium. Die Leute beim C++-Gremium machen vor jeder Sitzung den hier. Du darfst sonst nicht rein. Das ist quasi, wie sagen wir, mandatory. Vape Nation, bevor du überhaupt Einlass bekommst. Ja, so ist es. Guck mal, Starix weiß es. Standard String ist Basic String Character Array. Falafeldöner, danke für... Ah ne, Moment. Mario, danke für den Sub. String Handling in C ist immer eine Katastrophe. Es muss ja nicht sein. Die könnten ohne Probleme irgendeine gescheite String-Klasse machen in C++. Ich meine, die haben das hingekriegt. Guck mal, es gibt so viele Sprachen, die, also im Prinzip so gut wie jede Sprache, die in den letzten Jahren rausgekommen ist, hat eine halbwegs gescheite String-Klasse. Von Swift, Rust, Go habe ich jetzt gar nicht so im Kopf, wie featurereich die ist. Die String-Klasse aus .NET, Ruby, Python, alles besser. Und die sagen doch immer so großkotzig, ja, C++, nee, C++, komplex, kompliziert, man konnte sich in den Fuß schießen, nee, das ist nicht das C++ von heute. Modern C++ ist viel besser und hat alles krasse Features und so. Und dann kommt sowas im Endeffekt. Leute, wo hab ich... Ah, ja. Welche Linux-Distribution benutzt du aktuell? Manjaro mit i3 VM. Korrekt. Kriege. Node.js ist eine der besten Erfindungen des Internets. Da könnte man weitergehen und sagen, V8 ist eine der besten Erfindungen. Wobei das ja nicht das Internet ist. Also in dem Fall ist es eine Erfindung von Google, V8, aber eine der besten Erfindungen seit Erfindung des Internets, könnte man sagen, ja. Autoüberwachungskameras, kann ich dir gleich was zu sagen, ja. Also ich kann dir die empfehlen, die ich mir letztens gekauft habe, noch zusätzlich. Die ist gar nicht schlecht, mache ich aber gleich. Ich bin noch von einem Inhouse-PHP-Framework. Das ist bitter. Selbst gestricktes PHP ist ja noch mal schlimmer. Von anderen selbst gestricktes PHP, was man benutzen muss, ist noch mal schlimmer als irgendwelche PHP-Sachen allgemein schon. Ich verstehe den Sinn gar nicht davon, in der heutigen Zeit, ohne Scheiß. Nimmst halt Laravel, das ist das Einzige, was ich kenne, gibt bestimmt noch mehr. Was gibt es denn sonst noch für gescheite PHP-Frameworks? Weiß ich nicht. Und gut ist... Ja, aber Node.js ist wirklich eine gute Erfindung. Ich weiß das mittlerweile auch zu schätzen, dass es Node.js gibt. Ich mache mich ja immer ganz gerne mal ein bisschen über JavaScript und sowas lustig. Noch mehr über Java, wenn man ehrlich ist. JavaScript habe ich mittlerweile eigentlich wenig Probleme. Das JavaScript-Gremium, also dieses ECMAScript-Konsortium oder was ist das überhaupt? Keine Ahnung, die JavaScript-Dudes da. Die könnten den C++-Jungs mal zeigen, wie man ordentlich neue Sprachversionen macht, wo sinnvolle Features eingeführt werden, die auch vielleicht, die erprobt wurden auch schon in anderen Sprachen, wo man nicht das Rad neu erfinden muss. Diese ganze Async-Await-Geschichte zum Beispiel haben die ja auch nur in Anführungszeichen geklaut, so wie jede x-beliebige andere Programmiersprache auch, die sie mittlerweile hat. Die haben viele gute Sachen eingeführt. In JavaScript die letzten Jahre über. Und C++ schafft's halt nicht. Ja. Und wo Node.js tatsächlich richtig nice ist, das ist mir jetzt erst wieder aufgefallen, als ich am LabelChamp programmiert habe. Ich habe mir überlegt, man könnte es doch so machen, dass der die serverseitig die Labels über eine API ein bisschen ändern kann. Ja, anderen QR-Code ran, andere Namen rein, falls jemand darüber mal ein Namensschild oder so drucken will. Und dann könnte ich nämlich das komplette Browser, den kompletten Browser-Code für den Label-Editor nehmen und in Node.js laufen lassen und dort was malen lassen, ohne dass ich wirklich einen Browser brauche. Also Node.js ist schon eine gute Erfindung. Ich muss aber sagen, ich bin natürlich nicht der krasse JavaScript-Hackerman, ja? Also, ich habe noch keine große Node.js-Backend-Anwendung gemacht. Habe ich auch ehrlich gesagt nicht vor. Mal die Frage an die Leute, falls das jemand von euch schon gemacht hat oder sei es auch ein bisschen was Größeres selbst gestrickt hat. Ist es wirklich so ein großer Vorteil, dass man Sachen zwischen Frontend und Backend scheren kann, von der Idee her? Also man könnte ja sagen, irgendwelche JavaScript-Objekte Die sind halt im Backend und im Frontend, das sind halt die gleichen JavaScript-Objekte, weil es ist halt JavaScript. Ist das wirklich so ein großer Vorteil? Weil im Prinzip machst du, so stelle ich es mir zumindest vor, machst du doch eh komplett anderes Handling mit irgendwelchen Objekten auf dem Backend wie im Frontend und brauchst dann vielleicht auch ganz andere Felder und sowas. Na, wenn ich mir zum Beispiel angucke, wenn ich mir irgendein Objekt in meinem .NET Backend angucke, was dann im Endeffekt vielleicht irgendwie auch in der Datenbank landet oder so, das hat doch ganz andere Felder als das, was ich letztendlich davon im Frontend hinschicke. Ich brauche keine ID oder UID oder irgendwelche Timestamps oder sonst was. Das brauche ich im Backend für irgendwelche Datenbank-Campel oder irgendwelche Magic-Logik, aber die brauche ich ja im Frontend nicht. Also okay, also der Chat sagt, das ist sinnvoll. EU-Voice-Video, 2 Social starten in der Pilotfalle. Was? Was ist das? Stadt Bremerhaven-Blog, das ist tatsächlich ein gutes Blog. Ich weiß nicht, warum es Stadt Bremerhaven ist. Habe ich bis heute nicht verstanden. Was? Warum? 2 Social-Media-Plattformen starten in die Pilotfalle. Moment. Das ist aber nichts Offizielles von der EU, oder? Das geht doch komplett nach hinten los wieder. Also, ganz ehrlich, ich habe schon keinerlei Vertrauen in deutsche IT-Projekte. Aber in EU-IT-Projekte? Anscheinend, ja. An der Pilotphase nehmen diverse EU-Institutionen, Ämter sowie Agenturen teil. Ist dann wahrscheinlich genauso erfolgreich wie die elektronische Gesundheitskarte. Oder dass man mit seinem Perso was anlocken kann. Als Basis, ah okay, das kennt man, das kenne ich nicht. Sagt ihr Webspell? Was und Ilsch? Ilsch? Was ist Ilsch? Nee, habe ich nie gehört. SSG. Ja, Server-Side Generation. Ja. Ich glaube auch, dass C++ einfach aus historischer Sicht noch da ist. Wenn man sich überlegt, dass so Sachen wie ein ESP32 ja schon ziemlich verbreitete Plattform ist, hat sich da bis heute nichts anderes nennenswert durchgesetzt als C++. Ich weiß, dass man den Krempel theoretisch mit MicroPython und theoretisch auch mit Lua, wobei ganz ehrlich, also bei Lua fällt mir auch nichts mehr ein. Weiß gar nicht, warum es noch Leute gibt, die heute irgendwas mit Lua machen. Ich weiß, dass man das theoretisch machen kann, aber gerade MicroPython ist so ein Ding, von der Idee her cool, aber ich habe mal nachgeguckt, während du mit dem ESP32 Webserver sogar bis zu 5 Sessions gleichzeitig machen kannst mit Verschlüsselung, schafft es MicroPython gar keine Verschlüsselung. Also er kackt ab out of memory, wenn du HTTPS-Verbindung aufbauen willst. Also, tja. Ja, da sieht man aber, der Kram ist halt wirklich tief verwurzelt. Und mich wundert es, dass es noch keine gescheite Entwicklungsumgebung beziehungsweise halt generell Implementierung oder wie soll man das richtig nennen? In der Implementierung für den ESP32 gibt für Rust. Es gibt ein paar Versuche, aber so wirklich benutzbar ist davon nichts. Genau das meine ich. Patroklos. Oh, das ist exzellent griechischer Name hier. Server-Side Generation plus Hydration, das meine ich. Wo wir gerade beim Thema Hydration, ich muss mich hydraten. Exzellent. Ist das Eddie? Nein, irgendjemand anderes. Ihr habt mit Visual Basic angefangen. Ich habe mal einen Visual Basic.net 6 Kurs, nee, nicht .NET, einen Visual Basic 6, wie komme ich auf .NET, das gab es damals eigentlich. Ich habe mal, als ich sehr jung war noch, zu Zeiten, als Half-Life 1 angesagt war, einen Visual Basic 6 Kurs gemacht in der Schule. Ich würde behaupten, das geht doch wahrscheinlich ganz gut klar, oder? Man sei froh, dass es nicht C++ ist. Womit man sonst anfängt zu programmieren, wie gesagt, JavaScript ist ein guter Einstieg, weil du brauchst ja nichts außer einen Browser und einen Texteditor. JavaScript ist ein guter Einstieg, .NET C# ist ein guter Einstieg, Go ist ein guter Einstieg. Ich persönlich hätte ja früher gesagt Ruby, aber Ruby ist vorbei. Python ist auf jeden Fall auch ein super Einstieg. Es gibt Leute, die behaupten, C++ wäre auch ein guter Einstieg. Da muss ich aber immer kecken, wenn ich sowas höre. Ich sage ja immer, es soll jeder mögen, was er will und machen, was er will. Ja, solange man andere Leute damit in Ruhe lässt, aber bei C++ hört der Spaß auf. Da ist vorbei. Als du den IT-Assi gemacht hast, ist das irgendwie krasser Slang-Begriff oder ist das für Assistent-Abkürzung? Haben wir 2 Jahre komplett Main-Fokus auf C++ gelegt. Jetzt in die AE-Ausbildung aus C-Sharp und gar kein C++ mehr. Ja, ich verstehe es auch nicht. Es ist Abfuck mit C++. Also gerade zum Einstieg schreckst du die Leute doch extrem mit sowas ab. Ist ja auch so. Ja, das ist eine gute Entscheidung. Das geht aber nur, wenn euer Lehrer kein Ex-Mathe-Lehrer-Boomer ist, der mal vor 30 oder 40 Jahren ein bisschen programmiert hat und das jetzt in der Schule unterrichten darf, weil sonst keine Ahnung hat. Da endest du dann immer bei irgendwelchen C-Leuten. Oder noch schlimmer. Ist SSG das einfache, typische HTML, wie man es früher gemacht hat? Nein. Also rein SSG, Server-Side Generation, ist das typische HTML, wie man es früher gemacht hat. Zumindest das, was am Ende rausfällt. Also du kompilierst quasi alles vor, wenn man es so will, ja. So dass alles statisch am Ende ist. Aber was ich damit gemeint habe, ist, was zurzeit angesagt ist, ist die Mischung aus Frontend-Anwendung und Backend-generiertes HTML, also Server-Side-gerendertes. Also quasi Server-Side-Rendering plus Frontend. Und das funktioniert folgendermaßen. Das Backend erstellt, soweit es kann, schon die Seite fix und fertig. Also macht das HTML. Lässt auch JavaScript serverseitig laufen. Deswegen klappt das meistens nur, wenn da irgendeine Node läuft. Lässt die JavaScript Server-Seite schon laufen und macht die Seite so fertig, dass man sie rüberschicken kann zum Client. So, und dann kriegt der Client die Seite, also das HTML und alles geschickt, plus quasi den aktuellen, nennen wir es mal, State vom ganzen JavaScript-Gedöns. Und der Client setzt das dann quasi fort an der Stelle, wo der Server aufgehört hat zu rendern. Also das ist dann quasi, wie jemand geschrieben hat, Server-Side-Rendering plus Hydration, weil muss cool klingen. Und das hat den Vorteil, dass du die Seiten relativ schnell gerendert bekommst, plus sie dynamisch sein können, wie man das halt mit einer Client-Side-JavaScript-Anwendung kennt. Und Suchmaschinenoptimierung ist halt viel besser, weil die Suchmaschine auf die Seite geht und halt schon HTML-Sachen findet. Wenn du reine Client-Side-Anwendung hast, findet eine Suchmaschine ja nichts. Außer vielleicht ein Feld, diese Seite geht nicht ohne JavaScript. Ja, das finde ich gut, wenn die Schule das so macht. Ich finde, es kommt beim Programmieren auf das, was man macht. Das ist wohl wahr. Aber die meisten Leute haben da noch gar keine so genaue Vorstellung davon. Ja, das ist tatsächlich, ja genau. Das ist ja das, was ich auch oft sage. Also wenn man zum Beispiel schon weiß, was man machen will, wenn man sagt, man will Webseiten machen, dann ist klar, wenn man sagt, man möchte irgendwelche Machine Learning Sachen vielleicht rumbasteln oder so, dann weiß man auch klar, was man nimmt. Aber die meisten Leute wissen es ja nicht. Die meisten denken sich, ja, ich würde gerne mal ein bisschen was in der Richtung machen, mir das angucken. Die sind quasi noch lange davor, überhaupt zu wissen, was sie machen wollen überhaupt. Und da finde ich eigentlich JavaScript mit einem Browser und einem Texteditor immer noch ganz gut, weil du siehst visuell was, du brauchst im Prinzip nichts zum Einstieg. Du hast quasi schon alles auf dem Rechner drauf, was du brauchst. Wenn es nicht gerade Notepad ist. Igitt. Vollzeit C++-Dev. Okay, da würde ich nicht lange machen. Da würde ich entweder, wäre ich danach doppelt so fett wie jetzt, weil ich den ganzen Tag fressen müsste, dass ich das aushalte. Oder ich würde abkratzen. Das würde ich nicht auf die Reihe kriegen. Also, Vollzeit C++, ne. Im Leben nicht. Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Außer langweilige Meetings. Oh ja, sehr viele langweilige Meetings. Was kann man sich so vorstellen? Das ist ganz einfach. Ich habe dazu ein Video gemacht. Musst du dir mal auf YouTube angucken. Guck mal, das heißt sogar schon, das mache ich auf der Arbeit. Ich habe da sogar ein Video über das Gehalt gemacht und sowas. Ach ja, und du kannst dir den Clip angucken, wo ich versuche, was ich denn auf der Arbeit mache. Wobei man sich da mal reinhören müsste, wie aktuell das ist. Das ist aus 2019. Ich wollte gerade sagen, eigentlich... Leute, das ist eine gute Idee. Ich mache mal ein neues Video. Das mache ich. Ja, das ist eine gute Idee. Ich update das mal wieder. Naisu. Sozusagen. Naisu. Naisu. Eigentlich wollte ich ein Video machen, wo ich mich über Fernseher aufrege. Und nicht, wie ihr denkt, über das Fernsehprogramm, sondern über Fernsehtechnik. Weil lineare Fernsehtechnik, egal ob DVB-C, DVB-S, DVB-T, legales IPTV, das ist alles Abfuck, unbenutzbarer Dreck. Der Label-Champ? Ja, wahrscheinlich am Wochenende. Du hast dich auf Twitter bereits beschwert. Lel. Oh, hier haben wir jemand. Richtig, richtig trending. Wobei, das sagt man gar nicht mehr. Lel. Lel hat man früher gesagt, zu Zeiten, wo man in MMOs auch Hihi geschrieben hat oder so. Das war zu Zeiten, wo man sich abheben wollte von Leuten, die LOL gesagt haben, hat man Lel gesagt. Heute sagt man nicht mal Lel, heute sagt man eigentlich nur noch Lull. Alles klar? Kann man mir folgen, ja? Oder Lull W. Lull W ist auch okay. True, Lull W. So sieht's aus. Lel eher 2016. Na, Lel ist eher 2010 oder so. Das wisst ihr daran, dass der Friseur öfters mal Lel schreibt. Und er ist genauso Boomer wie ich. Das ist eine gute Idee. Das finde ich cool. Ich meine, nachdem wir bei uns relativ viel Infrastruktur und Automatisierungscode machen, kommen wir somit wahrscheinlich nicht hin. Aber das finde ich ist eine gute Idee. Ja. Wir hatten tatsächlich mal. Wir hatten mal einen Pull-Request. Da ist der Browser gefreezed, wenn du den Diff aufmachst. Da hatten wir aber noch GitLab. Irgendeine uralt GitLab-Version. Aber ja, da ist wirklich der. Also. Der Browser ist gefreezed für, keine Ahnung, 15 Sekunden, als du das Diff vom Pull-Request aufgemacht hast, ja. Das musst du erstmal schaffen. Mittlerweile geht das nicht mehr, weil die meisten dieser Git-Frontend-Tools so schlau sind und große Dateien und lange Dateien oder Binaries oder so einfach nicht anzuzeigen. Enax, danke schön für den Sub. Der Elsa hat einen abgekriegt. Massive. Passt ja, gutes Timing. Gerade wo ich ihn markiert habe. Ich weiß nicht, hast du randomized oder hast du ihm explizit ihm geschenkt? Auf jeden Fall, das wäre ein echt großer Zufall gewesen. Was habt ihr jetzt anstatt von GitLab, GitHub? Also nee, wir hatten Bitbucket relativ lange. Und jetzt GitHub. Leon, danke für den Prime Sub. Ja, leider, Ruby ist richtig geil. Ruby bräuchte mal wieder irgendwie so irgendein Hype-Framework oder irgendwas. Ja, aber ich meine, es muss was Neues sein. Ich meine, Cloud-Gedöns ist fest in der Hand von Go und ein bisschen Python. Machine Learning ist Python-Zeug. Frontend-Sachen ist JavaScript. Node.js-Sachen JavaScript im Backend. Also die meisten Themen sind eigentlich gut besetzt und relativ stark mit den jeweiligen Sprachen. Irgendwelche Flutter und Dart für irgendwelche Mobile-Geschichten oder Swift für iOS-Kram. Die brauchen für Ruby mal wieder irgendwas. Die müssen mal, wenn es irgendeinen neuen Trend gibt, müsste Ruby das mal aufgreifen und dort halt so die Sprache der Wahl werden. Dann setzt sich Ruby auch weiter wieder durch. Beziehungsweise ist wieder hip, Ruby zu machen. Aktuell hast du noch ein paar Legacy Rails Anwendungen oder so auf Ruby, ansonsten war's das. Ja, das ist ein gutes Video, das könnte ich auch mal. Leute, wer Videoideen hat, sagt Bescheid. Ich habe seit, glaube 18 Tagen oder so kein Video mehr gemacht. War GitHub nicht noch bis vor kurzem Rails? Ja, ich habe gar nicht mitbekommen, dass die jetzt kein Rails mehr sind. Twitter war auch mal Rails. Twitter war Rails. GitHub ist Rails. War Airbnb oder so nicht auch Rails? Nee. Relativ viele der ehemaligen Startups waren mal Rails. Twitter ist aber schon lange kein Rails mehr. Twitter ist, glaube ich, irgendeine Mischung aus Scala oder so. Java-VM basiertem Krempel. Mittlerweile. Ja, gibt's. Hat funktioniert. Zwar deutlich, ich habe es am Anfang des Streams erzählt, deutlich zeitknapper, kritischer, also nein, also wir haben es unter 24 Stunden vorm Ablauf getauscht. Das war Klaus Champ. Ach ja, genau, also Kamera, da wollte ich ja was zu sagen. Also, ich habe mir letztens folgende Kamera gekauft. Das ist nix, wenn, das ist jetzt, ich sag mal so, das ist nix, wenn du irgendwie auf richtig gute Qualität stehst und dementsprechend auch 600-700 Euro ausgeben willst. Da gibt es deutlich bessere Kameras, aber das will ich nicht. Ganz ehrlich, die China-Chinesen-Kameras sind in der Regel gut genug. Und für den Preis, wo ich 700-800 Euro, und ihr wisst, gerade was Werkzeug angeht und sowas, da bin ich immer dabei, mir auch richtig gute, teure Sachen zu kaufen. Aber für mich funktionieren die China-Chinesen-Kameras gut genug. Und dementsprechend kann ich mir für den Preis 10 China-Kameras kaufen, was eine richtig tolle Markenkamera kostet. Also, ich habe mir letztens die Kamera gekauft. Ich muss mal kurz in meinen Amazon Orders Kram gucken. Hier. Das Ding. Danke für die Subs, Leute. Ich lese es gleich vor, wenn ich soweit bin im Chat. Das Ding habe ich mir letztens gekauft. Aber für weniger Geld. Zeig mal her. Ich habe bezahlt. View Order Details. Ich habe auf jeden Fall weniger bezahlt. Ah, 95. Exzellent. So viel zu weniger. tja. Ich habe nicht weniger bezahlt. Gut. Das Ding habe ich mir letztens gekauft. Das ist Outdoor-tauglich. Das hat Gummis und so drin. Aber ich würde es nicht wirklich Outdoor hinhängen, wo es hinregnet stark. Ja. Also die sagen natürlich, das geht. Aber allein schon, dass der Netzteilstecker nicht richtig isoliert ist oder so. Also ich hab's im Hof hängen. auf der Terrasse, um die Katze zu beobachten, wenn sie draußen rumstellst. Aber das ist unter einem Vorsprung, also da regnet es nicht direkt drauf. So. Und ich habe mir das Ding gekauft, weil es preis-leistungsmäßig ganz okay erschien. Ich schon zwei andere Reolink-Kameras habe. Und der wichtigste Punkt für mich, es war drehbar, der Zoom brauche ich nicht. Es war schwenkbar nach oben, unten, links und rechts. Und was für mich ganz wichtig ist, du brauchst keine App. Du brauchst weder eine App zum Video gucken, zum Videofeed angucken, noch brauchst du eine App, um es initial einzurichten. 99% der billigen China-Chinesen-Cams brauchen mindestens zum Einrichten initial die App, um das WLAN-Passwort drauf zu übertragen oder sonst irgendwas. Das Gute bei denen war gewesen, die stöpselst du einmalig an per AR45-Stecker und gehst mit deinem Browser drauf, richtest das WLAN ein und alles, was du haben willst, und dann hängst du ins WLAN. So, und ich glaube, die sind PoE-tauglich. Oder auch nicht. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, die sind PoE-tauglich. Hot. Warum ist die hot? Hotte Grills, Alter. Kann die PoE? Sag mal, konnte man Amazon-Bewertung nicht mal durchsuchen irgendwie? Konnte man nicht einmal... Ah, hier. PoE. Das hat kein PoE, das Ding. Okay, vergiss es. Kein PoE. Ich meine, du kannst immer noch einen PoE-Injektor oder so, aber dann brauchst du halt Strom da draußen. Nicht einen PoE-Injektor. Was erzähl ich? Ein PoE-Injektor bringt dir gar nichts. Du bräuchtest so einen PoE-Outjector. Also einen, der aus PoE einen normalen Stecker macht für die Kamera. Gibt's ja auch, kostet auch nicht die Welt. Nee, dann würde ich wahrscheinlich was anderes nehmen, wenn das PoE-fähig sein soll. Elektron, ja, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Klar, wenn du Node.js sagst und Browser-Zeug und sonst was, dann musst du auch Elektron sagen. Der Chainlore ist auch da. Siehst du mal, du bist zu spät und ich bin, da war 56 Minuten, jetzt ist 1 Stunde 20. Das heißt, ich bin 25 Minuten zu spät bei mir angescrollt, komm. Ihr benutzt Node.js Frontend und Backend teilweise mit Shared Libs zusammen. Aha. Also für irgendwelche Data Transfer Objects, wer nicht weiß, was das heißt. Das sind DTOs. Ich hatte Glück, ich habe mich zufällig an die Abkürzung erinnert. Und der Unterschied zu... Was? Oh, wie nennen die Leute das sonst noch? DTOs? Da gibt es noch POCOs? Gibt es da noch Plain Old Object... irgendwie sowas. Ach, schon eine Abkürzung, Alter. Ja, ich glaube, das ist eher aus historischen Gründen, weil viele Engines Lua als Scripting und quasi, was weiß ich, Logik im Level-Editor und sowas verwendet haben. Ja, das ist WeirdChamp hoch 10, das, Focus, genau. P-O-C-O irgendwie. Foco-Object. Plain All-CL, ah, das ist irgendeine .NET-Geschichte, okay. Verwende ich nie als Abkürzung. POC-O-Object, ja. Warum haben wir eigentlich Pogo nicht mehr aktiviert? Ja, dass Lua die Arrays bei 1 anfangen, ist wirklich weird, Champ. Viele Logik ist Battlefield 3 ist Also ich glaube, vom UI bis zu irgendwelchen Scripting-Geschichten, so wann, wie, wo, was passiert, ist Lua, ja. Das. Alles klar. Moment, das kann man anklicken. Ich klicke da lieber nicht drauf. Wie soll man sich mit denen beschäftigen? Ich weiß, dass es die gibt und ich gucke mir manchmal Vorträge an. Das war's. Madden Gamer, Dankeschön für den Sub. Ihr macht Nassi Schneidermann-Diagramme. Oh je. Struktogramme ist, glaube ich, eines der unsinnigsten Sachen überhaupt. Ich war geschockt, Herr Endpunkt hat mir doch tatsächlich erzählt, die outgesourcten Inder würden manchmal von ihnen Struktogramme bekommen. Damit sie, das dann auch ordentlich machen. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass irgendjemand ernsthaft Struktogramme verwendet. Ich meine, du brauchst doch, jetzt mal ernsthaft, wenn du was outsourcen willst und du musst denen ein Struktogramm schicken dafür, dass sie es programmieren, da kannst du es doch auch gleich selber machen, oder? Ich meine, das Erstellen des Struktogramms für nennenswert komplexe Probleme ist doch wahrscheinlich anstrengender, als den Kram selbst zu programmieren. Vielleicht habe ich ihn auch falsch verstanden. Vielleicht liefern die als Dokumentation mit Struktogramme oder so. Kein Schimmer. Aber er hat gesagt, die verwenden Struktogramme. Ja, ich verstehe das auch nicht, warum man diesen Müll noch lernt in der Beruf... Also nicht Python, sondern warum man noch Struktogramme in der Berufsschule lernt. Das verstehe ich. Das werde ich nicht verstehen. Hast du schon mal gRPC-Stream gemacht? Nee, ich glaube, mit gRPC haben wir noch nie was gemacht. Übrigens, für was steht denn das G in gRPC? Ich weiß, dass es mal von Google sich ausgedacht wurde. Aber ich glaube nicht, dass das noch für Google steht, oder? Für was steht das G in gRPC? Weiß man nicht. Doch, Google? General Purpose Remote Procedure Calls. Okay, da stand mal für Google und die haben es umbenannt, dass es nicht mehr Google ist. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Baylon, sage ich jetzt einfach. Oder Baylion. Oder ich. Keine Ahnung. Danke für den Sub. Pock. Ich weiß nicht, wo da die Pausen müssen in den Namen. Was? Wie die Modemarke? Ach, wie die Modemarke. Kenne ich mich nicht mit aus. Einzige Modemarke, die ich kenne, ist Goethestraße Louis Vuitton Store Style, die Kollektion Bar Fick auf Sponsor. Das ist die einzige Modemarke, die ich kenne. Frankfurt. Paints Champ, aber richtiger Paints Champ. Gibt's Haftbefehl? Ja, doch, Haftbefehl gibt's noch. Der hat sich in den Fuß geschossen letztens, habe ich in irgendeinem Newsbeitrag gelesen. Oder ins Bein oder so, selbst. Am Anfang seiner Ausbildung hat der Sir Pandi einen Druckertreiber von Korn. Was ist Korn? Ich kenne das, das ist so eine, nennen wir es mal Heavy Metal Band, aber das Programmiersprache Korn? Habe ich noch nie gehört. Ach, Shell. Shell, ja, das kenne ich. Aber ein Druckertreiber in Shell geht doch überhaupt nicht. Druckertreiber sind irgendwelche C-Kernel-Gedöns-Sachen. Wie kann man einen Druckertreiber in Shell programmieren? Das wüsste ich gerne. Nun mache ich Tools für ein Management-Programm. Ja, kann bestimmt auch ziemlich Pain in the Ass sein, oder? Gerade diese super... Diese super anstrengenden Business-Enterprise-Software, es ist wirklich... Also mir würde es keinen Spaß machen. Aber ich weiß natürlich nicht, was es ist, ja. Hat funktioniert ja dann. Google und Co. kommen zumindest. Ich weiß nicht mehr, auf was sich das bezieht, weil ich bin zu. Der Structurizer von 2005. Ja. Ich hab in der Berufsschule auch irgendeinen Strukturgrammmaker oder sowas verwendet. Oder ist das der Structurizer? Nee, das habe ich nicht verwendet. Das habe ich nicht verwendet zum Struktogramm machen. Der Struktogramm-Editor. Zähler ich muss weg. So. Hoi. Das war close. Close call. Das war ganz knapp. Also fast wäre der Computer gecrashed. Structurizer 64. Moment, 64 ist. Braucht der Structurizer aus irgendwelchen Gründen mehr als 4 GB RAM? Ja gut, ist vielleicht in Java programmiert oder so, man weiß ja nie. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. 70% Meetings, 30%. Ja, so ungefähr ist es bei mir auch aktuell. Eigentlich total bescheuert. Ich frage mich immer, oder immer öfter, haben die mich da wirklich, ich nenne zwar im Groß, so allgemeinen Begriff Techniker eingestellt, oder haben die mich da irgendwie als heiße Luftverbreiter eingestellt? Ich bin mir da teilweise nicht so sicher. Gerade, dass in letzter Zeit immer mehr Leute von mir wollen, dass ich irgendwelche Sachen mit organisiere, mit dran denke, mit plane oder sonst was mache. Und ich sag dann meistens auch, ich will das nicht machen. Ich bin hier für Techniksachen zuständig, aber doch nicht, um irgendwelche Sachen zu koordinieren, zu planen. Dafür haben wir Projektmanager, dafür haben wir irgendwelche Führungskräfte, irgendwelche Abteilungsleiter, irgendwelche anderen organisatorischen Leute. Das muss ich doch nicht machen. Dafür sind die doch da. Ich mach das, was ich gut kann. Und irgendwelche Projektleute und Organisationstypen sollen das machen, was die gut können. Ich will das gar nicht machen. Ich kann das nicht. Ich will das aber auch gar nicht können. Recycle Content, ja. Was für ein Ding? Was? Wie? Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, am Wochenende machen wir irgendwann weiter. Hey Max, ich habe Probleme mit einem Python-Skript. Raspberry Pi, könnte ich das genau ausführen? Ja, das kannst du natürlich genauer ausführen. Aber es ist immer, das muss man aber, es ist immer sehr schwierig, Remote sowas zu debuggen. Weil man ja nicht weiß genau, warum einer was gemacht hat und man weiß vor allem nicht, was es genau machen soll. Das ist immer übrigens der Riesenvorteil, den derjenige hat, der Sachen in Auftrag gibt. Der weiß meistens, was er möchte, was am Ende rauskommt. Das muss er irgendwie versuchen, erstmal mitzuteilen und du musst es verstehen und dann musst du es noch so programmieren, dass am Ende auch das rauskommt, was er haben will. Das ist, glaube ich, das Schwierigste an kompletter Softwareentwicklung. Ihr kennt ja so diesen Bild, dieses Klassiker an Bild, oder? Was weiß ich, what designer designed, what programmer irgendwie programmed, dieses Meme-Bildchen. Wisst ihr, was ich meine? Das mit dem Reifen. Reifenschaukel. Reifenschaukel, genau. Ich kenne das. Oh, die Katze ist da. Chico, was ist? Was ist Chico? Okay, ich muss die Tür aufmachen, Leute. Sonst baut Chico euch hier gleich was. Ja, genau. Das meine ich. Ich wusste gar nicht, dass es das auch auf Deutsch gibt. Das meine ich. das ist wirklich sehr realitätsnah. Ich habe früher auch gedacht, ach lull, dieses uralt Oldschool-Bild, das ist ja auch schon 20 Jahre alt, wo das einer gemacht hat. Aber das hat tatsächlich viel mit der Realität zu tun. Nur mit dem Unterschied, eine Sache stimmt nicht. Oder weiß man nicht. Man weiß nicht, auf welcher Sicht das Ganze hier ist. Weil der Kunde erklärt das wahrscheinlich eher nicht so, wenn ich mir das anhören würde. Also, das finde ich übrigens auch geil, wie das Projekt dokumentiert wurde. Ja, das ist normal. Dokumentiert wird da prinzipiell nix. Deswegen einfach fehlerfreien Code schreiben, der sich selbst dokumentiert. Schon braucht man nichts mehr dokumentieren. Easy. Du kannst es auf den Pastepin machen, ja? Das ist eine gute Idee. Danke für den Sub. Wie gesagt, wir hatten lange Zeit GitLab, dann Bitbucket und jetzt GitHub. Leon, danke für den Sub. Massive Subscriptions hier. Nice. Einfach genug Kommentare schreiben. Ja, also am besten solche Kommentare hier. Keine Ahnung, wenn es jetzt JavaScript ist, dann braucht man unbedingt solche. Also stellt euch mal vor, ihr habt irgendwie JavaScript, KQW, Notepad, ja. Ihr habt JavaScript. Ganz wichtig, die allerwichtigsten Kommentare sind, dass ihr schreibt set to one. Check if I is greater than 4. Ganz wichtig. Damit jeder versteht, was ein if macht. Nein, das ist nicht ernst gemeint. Das sind die unsinnigsten Kommentare auf der Welt. Die meisten Kommentare sind unsinnig. Richtig ordentliche Kommentare erklären weniger, was diese Zeile macht, sondern warum diese Zeile das macht oder warum dieser Block das macht. Und noch geilere Five-Head-Kommentare erklären nicht nur, warum man sich dafür entschieden hat, das so zu machen, sondern vielleicht auch noch die Hintergründe. Ja, es mag ja sein, dass man irgendwas nicht optimal machen musste, weil mit der anderen Sache hat es Probleme gegeben. Also richtig gut ist, schreiben noch ein bisschen Kontext dabei. Also das ist aber meistens so gut wie nicht, also eigentlich so gut wie nie der Fall, ja. Nevort schreibt, ich kann mir noch nicht so genau entscheiden, ob ich Systemintegration oder Anwendungsentwicklung wählen soll. Du hast mittlerweile mehrere Sachen zur Auswahl. Es gibt nicht nur noch Anwendungsentwicklung, es gibt auch noch vernetzte Systeme oder irgendwie sowas und Machine Learning oder neue Fachinformatikerberufe. Da gibt es doch jetzt noch andere Sachen. Digitale Vernetzung, Daten- und Prozessanalyse gibt es jetzt noch, genau. Die gibt es jetzt ja auch noch zur Auswahl. Tja, schwer zu sagen. Weißt du was? Du passt damit eigentlich genau in das Schema rein, was man aktuell braucht und das, wo du richtig gute Chancen später hast. Weil ich, also, es ist meine Meinung, aber ich denke auch, dass das die vorherrschende Meinung ist oder die allgemeingültig so gesehen wird. Die Unterschiede zwischen Systemintegration und Anwendungsentwicklung, das verschwimmt immer weiter. Nicht unbedingt bei der Ausbildung und es gibt sicherlich auch noch genug klassische Admin-Jobs oder klassische, ich habe den ganzen Tag Eclipse auf, Boomer-Java-Programmierer-Jobs, die dann aber nicht wissen, dass ihre Sache im Endeffekt auf dem Linux-Server läuft und im Prinzip kein Plan haben, wie man sich per SSH einloggt, gibt es bestimmt auch noch alles. Aber gerade in der heutigen Zeit, wo immer mehr Sachen bei irgendwelchen Cloud-Services, es muss ja nicht Azure sein, es muss auch nicht AWS sein, irgendwas, bei immer mehr Cloud-Services gehostet wird. Der Unterschied zwischen Administration und Programmieren und Infrastruktur und so, das verschwimmt immer weiter. Es kommt heute ohne Frage relativ oft vor, dass Programmierer beispielsweise auch Anwendungen deployen oder sowas. oder dass jemand, der sich hauptsächlich mit Infrastruktur auseinandersetzt, auch mithilft bei einer Anwendung und sowas. Das ist alles nicht mehr so eine Seite, andere Seite. Das verschwimmt immer zunehmend. Und wenn du dich interessierst für Sachen programmieren und dich aber auch für Cloud-Services interessierst, ist das eigentlich das Beste, was du aktuell machen kannst. Ich meine, es ist nicht ohne Grund so, dass aktuelles Buzzword Full-Stack-Developer ist. Wobei, so aktuell ist das Buzzword gar nicht. Alle suchen sie irgendwelche Full-Stack-Leute, wobei die meisten Leute, die Full-Stack schreiben, denken, sie suchen einen Mann für alles, ja? Von der Telefonanlage bis zur Webseite, so nach dem Motto. Das ist natürlich Schwachsinn, das ist nicht Full-Stack, das ist Full-IT-Abteilung. Ja, die suchen dann den Full-Stack-Biz-Sec-DevOps-Architect-Engineer oder sowas. Aber da bist du eigentlich auf dem Weg, was zu lernen, was heutzutage angesagt ist. Ansonsten, ganz ehrlich, wenn du dich überhaupt nicht entscheiden kannst, guck doch, wo du dich unternehmenstechnisch lieber bewerben willst und geh dann dahin. Ja, wenn du echt eine Firma hast, die dir viel mehr zusagt, dann nimm die, ist doch egal, wenn du dich eh nicht, wenn du dich eh nicht entscheiden kannst. Guck, was es bei dir in der Nähe gibt. Such, welche Firma dir am besten gefällt, so wer es beste Kombination hat aus von Anfahrtsweg bis wie dir dieser Laden zusagt und sonst was. Dann und was du danach machst, steht eh auf einem ganz anderen Blatt. Danach steht es eh auf einem komplett anderen Blatt. Ja, ganz ehrlich, wenn du gerade wenn du im Cloud-Bereich unterwegs bist, vollkommen egal, ob du Anwendungsentwickler oder Systemintegration gelernt hast, da kommt es auf den jeweiligen Aufgabenbereich an, was du dann genau machst. Und es ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn du programmieren kannst. Es ist auf jeden Fall aber auch sinnvoll, wenn du ein bisschen Ahnung von Linux und Infrastruktur hast. Gerade hier, gerade was das angeht, das ist 99% Linux. Das mag jetzt vielleicht den Windows AD Admin Clicker nicht gefallen, aber Cloud ist 99% Linux. Dort, wo man überhaupt noch was von dem mitbekommt, was unten drunter ist. Und das ist gut so, dass das 99% Linux ist. Ich könnte das nicht machen, wenn das Windows wäre. Da würde ich durchdrehen. Linux-Chat, genau. Hast du was mit SharePoint zu tun?
No, God!
Nein, habe ich nicht. Zum Glück nicht. Bin ich froh drum. Ja, oder man guckt sich, gibt ja auch so Analyseseiten, die das ausgeben. Ja. Ich habe mal tatsächlich was nicht super komplex Großes, aber doch was auch für andere nützlich war, also ein bisschen was Umfangreicheres, mal in Groovy gemacht. Weil, okay, ich sag mal ganz kurz, was das war. Ich habe eine Art, es war nicht wirklich ein Confluence-Plugin. Es lief im Confluence-Prozess mit und hat, wenn einer eine Seite aufmacht, dynamisch Sachen abgerufen und gerendert für die Seite. Für die Confluence-Seite. Und das habe ich in Groovy gemacht, weil du musst es in Java machen. Confluence-Gedöns ist in Java. Und auf Java hatte ich absolut keinen Bock. Also habe ich den Groovy gemacht damals. Heute würde ich den Kotlin machen wahrscheinlich. Gibt es einen Link für den Discord? Ja, was ist das? Ausrufezeichen Discord. Peax, danke für den Sub. Massive Subscription. Mit Solar, nice. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Da brauchst du was mit Akku, oder? Übrigens, wir haben uns neue Notebooks auf der Arbeit. Nee, stimmt nicht. Ich gar nicht, ja. Sie haben sich neue Notebooks auf der Arbeit aufschwätzen lassen. Und jetzt kam raus, die neuen Notebooks, die neuen Notebooks, werden nicht von Windows 11 unterstützt. Keine Ahnung, was sie sich da haben aufschwätzen lassen, aber in spätestens 3 Jahren oder so ist das Supportende für Windows 10 erreicht. Dann müssen sie. Bei welchem Provider hast du eigentlich dein Internet? Was hast du da? Ich bin bei Vodafone, weil es das einzige ist, was bei mir nennenswerte Bandbreite hat. Die Telekom capped bei mir bei 250 Mbit Vectoring. Erzählen seit gefühlt 50 Jahren schon was von Glasfaserausbau, aber kannst du vergessen? Nee, habe ich nicht. Vodafone hat bei mir bis zu einem Gigabit. Ich habe aktuell 400 down, 40 up. Aber ich habe lustigerweise heute gerade mit Vodafone geschrieben. Ich bin am überlegen, ob ich auf Vodafone Business umstelle. Fürs Internet. Für Fernsehen, was ich nicht benutze, aber noch Leute im Haushalt verwenden, brauche ich dann wahrscheinlich noch was extra. Ja, und ich habe einen richtig echten Dual-Stack. Ich bin den so lange auf den Sack gegangen, auch auf Twitter, ihr habt es ja damals vielleicht mitbekommen, bis ich echt einen Dual-Stack bekommen habe, weil es war nicht benutzbar. Ich konnte mich noch nicht mal richtig VPN auf die Arbeit verbinden. Wobei wir mittlerweile tatsächlich, muss man ja mal sagen, wir haben tatsächlich mittlerweile, weil ich bin jetzt, wenn ich das so sage, gar nicht so sicher bin, ob das wirklich der Fall ist, IPv6 am Eingang, wenn man VPN auf die Arbeit machen will. Ich glaube, wir haben IPv6. Ich bin mir jetzt gar... Jetzt, wo ich sag, bin ich mir da gar nicht so sicher. Hast du dir das schon angeguckt? DevBlocks Direct Storage API, now available on PC. Hä? Wie? Es gibt RAM oder SSD. Was wollt ihr mir sagen? Hä? Das verstehe ich nicht. Direct Storage Games? Was soll... SSD zu GPU. Ach so. Das heißt, die Grafikkarte kann jetzt direkt von der SSD nachladen. Also sowas wie DMA quasi für SSDs oder sowas. Ja, das ist Five-Fat. Das ist gut. Das ist richtig gut. Und wisst ihr auch warum? Dass jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist, weil jetzt sich NVMe-SSDs und sowas nennenswert durchgesetzt haben. Vor ein paar Jahren hat das, glaube ich, noch nichts gebracht. Schon spät. Oh, Leute, schon spät. Ich muss den Chat aber noch fertig lesen. Vor ein paar Jahren wäre die Verbreitung zu gering gewesen. Aber heute ist das, glaube ich, genau richtig. Das ist richtig cool, Leute. Direct Storage API. Das müssen wir uns theoretisch sogar mal angucken, ja. Mal gucken, ob wir in der Lage sind, das irgendwie überhaupt zu machen, weil ich GPU-Programmierzeug habe ich keine Ahnung von. Interessant. Macht keinen Unterschied. Ich muss es ja eh alles lesen, um was zu sagen. Ob ich muss, ist die Frage, ja. Ich fühle mich dem Chat verpflichtet. das auch zu beantworten, wenn es die Leute schon geschrieben haben, ja? Auch wenn es schon spät ist. Das ist die richtige Einstellung. Struktogramme, so ein Scheiß machen wir nicht. Genau das ist die richtige Einstellung. Sogar der Struktogramm-Erfinder hat ein paar Jahre später gesagt, dass Struktogramme sinnlos sind. Nextos, danke für den Sub. Structorizer 64-Bit. Das habe ich verwendet früher. Das kenne ich noch. Das habe ich in der Berufsschule verwendet, um Struktogramme zu malen. Genau an dieses hässliche Fenster kann ich mich noch erinnern, ja. Das kenne ich noch. Draw.io ist beste. Struktogramme sind kein UML. Ich weiß gar nicht, kann Draw.io Struktogramme? Sowas können die nicht, oder? Nassi, suchen wir mal. Die können keine Struktogramme. Ja, genau das habe ich gemeint. Leute, egal ob VWL oder BWL, das ist doch alles Paints, Champ. Spice-Sache gefragt? Nee, ich weiß nicht, was du meinst. Das ist tatsächlich meist schon komplett ausreichend, wenn die Variablen ordentlich heißen und die Funktionen sinnvolle Namen haben. Das ist schon mal nicht schlecht. Es muss nicht alles temp oder x oder blub oder i heißen und nicht alles irgendwie process und fetch data und sonst was. Aber wenn man das sinnvoll benennt, da ist doch tatsächlich vielen Leuten schon mitgeholfen, ja. Moment, es gibt eine Seite, die if-Schleife heißt. Wirklich? Geht die Seite doch gebait? Ja, ist richtig. Das ist korrekt, was da steht auf der Seite. Ja, mach genau alles rekursiv, sodass keiner mehr versteht, was passiert. Deine Berufsschulklasse ist 90% Physis. Bei uns war es so, dass Physis und Anwendungsentwickler in unterschiedlichen Klassen waren. Berufsschultechnisch. Bei einem COD-Streamer, COD, sorry Leute, bei einem COD-Streamer, war gerade das Thema, dass ständig Packet-Loss hat. Also fragt man, was für einen Router er hat, worauf er antwortet, Fritzbox. Du meintest ja, dass die ein guter Allrounder wäre, aber wohl spezifisch mehr zu haben. Welches Router könnte man... Gar nicht. Der kann mit seiner Fritzbox wahrscheinlich komplett zufrieden sein. Also es ist höchst sehr unwahrscheinlich, dass der mit Call of Duty und Multiplayer-Traffic irgendwie einer Fritzbox Probleme macht. Es sei denn, er streamt nebenbei noch 4K, uploadet ein YouTube-Video, seine Frau unten guckt auch noch 4K und sonst was. Also, wenn die Leitung nicht gerade am Limit ist, fährt er mit einer Fritzbox gut. Der einzige Grund, warum es bei einer Fritzbox und voller Leitung Probleme geben könnte, ist, weil du vielleicht ein paar QoS-Settings machen solltest, dass dein Game-Traffic priorisiert wird. Das bringt dir aber alles nichts. QoS-Settings sind nicht sinnvoll, wenn du eh die Leitung nicht auslastest. Also wenn... Weil du musst nichts priorisieren, wenn genug Platz ist. Der Router sagt ja nicht, ach guck mal, da kommt ein Paket. Ah, ich warte mal kurz 20 Millisekunden, bevor ich es weiterleite. Der schickt das gleich weiter, wenn die Warteschlangen nicht voll sind. Ganz ehrlich, Packet Lost liegt wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich, nicht an der Fritzbox. Und wahrscheinlich liegt es noch nicht mal an den Sachen, die in den eigenen vier Wänden stehen, sondern an irgendwas, was davor liegt. Also vielleicht auf Provider-Seite, vielleicht aber auch irgendwo auf dem Weg, wo die Pakete langlaufen, das kann man schlecht sagen. Generell ist Packet Loss tatsächlich auch relativ schlecht, also außer lokal, da kriegt man das gut diagnostiziert, aber es ist schwierig im Internet rauszubekommen, an welcher Stelle denn da was kaputt geht und wann und wie und wo, weil deine Pakete müssen auch nicht immer die gleiche Wege laufen und so. Also, das ist schwierig zu diagnostizieren. Und nur weil Call of Duty Packet Loss anzeigt, das heißt ja noch lange nicht, dass es Packet Loss ist. Packet Loss ist ja, wenn die Pakete wirklich verloren gehen unterwegs. Ja, wenn ein Server zu hohe Auslastung hat und deswegen Pakete droppt, dann sieht das vielleicht aus wie Packet Loss. Ist aber netzwerktechnisch streng genommen überhaupt gar kein Packet Loss. Und eine gewisse Anzahl an Packet Loss ist auch okay. Also, Multiplayer-Traffic geht ja zum größten Teil über UTP. Oder UDP, wie das die coolen Leute sagen. Und dass da mal das ein oder andere Paket verloren geht, ist kein Ding. Das müssen Spiele abkönnen. Also ich sage jetzt nicht, dass jedes fünfte Paket verloren gehen kann oder so. Aber wenn von, keine Ahnung, wenn von 1000 Paketen 2, 3, 4, 5 verloren gehen, das dürfte wahrscheinlich insgesamt sogar noch relativ viel sein, ist das nicht schlimm und damit muss das Game klarkommen. Und das siehst du auch beispielsweise auf ganz anderer Ebene. Wenn man sich mal die Fehler anzeigt auf einem Interface unter Linux, du kannst die beste und teuerste Netzwerkkarte haben, den besten und teuersten Switch, das beste und teuerste Kabel. Ab und zu wirst du mal irgendeinen Transmission-Fehler bekommen. Auch intern. Das geht nicht, das ist Netzwerk, ja. Also wahrscheinlich hat er gar kein Packet Loss. Zumindest nicht so, wie er sich das vorstellt. Agile DevOps ist angesagt. Ich hab am Donnerstag auf einer Runde, wo so alle ab. Ich weiß nicht, warum ich da war, aber ich bin öfters auf dieser Runde, wo die ganzen Abteilungsleiter sind, weil ich da oftmals als Vertretung von meinem Chef hingeschickt werde. Und da habe ich gedacht, ich mach mal einen. Wie soll ich sagen? Witz in Anführungsstrichen. Und ich habe da unsere Punkte vorgestellt und habe dann gesagt, ja, und während dem Aufbau, also während Kollege XY dann hier die Systeme aufgebaut hat, während dem Aufbau ist aufgefallen, dass auf dem einen Clusterknoten noch sehr viel CPU-Last ist. Und daraufhin hat man sich dann, so, dann habe ich irgendwie sowas gehabt, daraufhin hat man sich dann so richtig super toll agil, Agile, so wie man heute sagt, dazu entschieden, den anderen Server aufzubauen, anstatt den. Und ich habe gedacht, ich mache mich so ein bisschen lustig über Agile, aber die haben todernst geguckt, alle. Die fanden es nicht lustig, dass ich mich darüber lustig gemacht habe. Das ist wahrscheinlich auf dieser Ebene nicht die Art von Humor, wo man weiterkommt. Gehe ich mal von aus. Ich glaube, ich habe gesagt, Hyper-Agile habe ich gesagt. Wir haben uns dann so ganz Hyper-Agile, so wie man das heute macht, dazu entschieden, das andere aufzubauen. Und da haben sie blöd geguckt, so nach dem Motto, Cackwait. Die haben wirklich, ich habe es in der Kamera gesehen, die haben quasi 1:1 Cackwait geguckt, als ich das so gesagt habe. Also die haben noch nicht mal mitbekommen, dass ich das eigentlich lustig gemeint habe. Die haben einfach so ihren Standard-Meeting-Blick drauf gehabt. Richtig, Patroklos. Hyper-Agile die Emergency Demands gehandelt. Korrekt. Das ist aber auch wichtig. Das ist wichtig, damit man seine Synergieeffekte nutzen kann, um das Next Level zu erreichen. Sind wir uns einig, Chat, oder? Also, ich hoffe, das ist im Scope. Ich hoffe, wir sind da quasi auf dem gleichen Nenner. Also, ich kann es nur hoffen, ja. Ja, ich meine, es ist wichtig, dass man agil auf neue Anforderungen reagieren kann. Dementsprechend kann man auch besser cross-funktional agieren bei sowas. Alles natürlich im Sinne einer einheitlich skalierenden Cloud-Strategie. So muss das sein. Seht ihr auch so? Gut, da bin ich ja beruhigt. Bis Sec DevOps, korrekt. Alles, Full Stack. Bis Sec DevOps Full Stack Architect Engineer. Das ist richtig. Das sind aber auch meistens die, weshalb Startups aktuell so erfolgreich sind in Deutschland. Ich habe letztens einen Artikel drüber gelesen, dass wir sehr viele Startups bekommen haben, die letzten Jahre über gegründet wurden, beziehungsweise immer noch gegründet werden. Und die auch zum größten Teil gehen Startups, sind die bald wieder weg, aber zu einem durchaus beachtlichen Teil überleben und auch erfolgreich sind. Und wisst ihr, warum unsere Startups überleben und erfolgreich sind? Nicht, weil sie neue, super innovative, tolle Sachen machen. Nein, weil viele Startups sich darauf spezialisiert haben, den Oldschool-Boomer-Unternehmen zu helfen, ihren Rückstand ein bisschen aufzuholen. Die sind so weit hinten dran in Deutschland mittlerweile, was das angeht. Die brauchen hippe, coole neue Startups, dass die überhaupt auch nur ansatzweise noch nicht mal den Anschluss finden, aber nicht noch weiter zurückfallen. Das ist Fallfett. Ja, ich habe einfach immer Darkseen. Windows-Container, Monka-S, wer benutzt denn sowas? Arch Linux-Enjoyer, bitteschön. Nicht irgendwie ein durchschnittlicher Linux-Enjoyer, ein Arch, by the way, Linux-Enjoyer. Hast du den Bankartikel auf Heise gelesen? Nee, welchen? Ist unser Zertifikat doch kaputt gegangen? Poste mal einen Link, können wir es gleich. Würde gerne nach meiner Ausbildung Cyber Security Manager und Berufskleidung. Oh, da habe ich keine Ahnung zu. Habe aber Angst davor, weil ich mein Vollzeitstudium abgebrochen habe, weil es so. Nein, keine Ahnung, kann ich dir leider nichts. Gar nicht. Ich würde dir was zu sagen, wenn ich dir was zu sagen könnte, kann ich dir nichts zu sagen. Ja, die sollten bei uns mal Glasfaser ausbauen. Ich will es ja wenigstens haben. Dann hast du die Rentner bei uns in der Straße, wenn du die fragst. Und Glasfaserausbau. Ach, wozu soll ich denn so schnelles Internet haben? Das ist mir jetzt schon schnell genug. Noch schneller, dann überfordert mich das. Die Leute denken dann, wenn der Internetzustand Zugang mehr Bandbreite hat, ist ihr Rechner doppelt so schnell oder sowas. So nach dem Motto, wisst ihr, Opa hat Probleme, den Startbutton zu drücken. Und wenn er jetzt doppelt so schnelles Internet hat, denkt er sich auf einmal, er hat 12.000 DPI mal so. Wow, 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 Gigabit-Internet. Ich treffe keinen Knopf mehr. Ha, Gigabit. Das Gigabit ist zu schnell. Guck mal hier, ich kann das Tab nicht anklicken. Gigabit-Internet. Das funktioniert nicht. Ja, also, na gut. Es sind halt alles Kack-Noobs. So wie ich in 99% aller anderen Sachen, die es auf der Welt gibt. Ich kenne mich halt mit einer Sache gut aus. Halbwegs gut. ITler in Banken, am Gehalt mangelt es nicht. Okay, das können wir uns. Leute, ich muss gleich Bettke. Ich habe keine Zeit mehr, gleich Bett. Moment. Ich habe den. Heise? Ich habe den Artikel noch gerade kopiert. Copy Link Address. Doch. So. Okay, das hatten wir. Was? Werde ich gerickrollt? Ah, das Video. Mit Demo. Naisu. Also man hat im Endeffekt nichts gelernt, wenn das Jahr mit Erase zu Ende geht. Erase sind quasi die dritte Seite auf einem Programmierbuch. Kann ich mir jetzt nicht angucken. Ich hab keine Zeit. Ernsthaft? Ey, das ist so Pains, Champ. Ich musste damals auch noch auf Papier manchmal Sachen machen. Alter, das kann doch nicht sein. Also, was sind wir eigentlich für ein krasses Entwicklungsland, was sowas angeht? Das ist echter Wahnsinn. Das darf jetzt natürlich nicht fehlen. Leute, ich habe den Chat geschafft. Poggers. Also, was soll ich jetzt noch schnell angucken? ITler in Banken am Gehalt mangelt es nicht. Doch, ich finde schon. Darf ruhig mehr geben. Sollte mehr geben. Ich sehe nicht ein, dass die so billig davon kommen. Also. Nee. Die Sache ist halt die. Also, seriously. Wenn jemand wirklich erwartet, dass so zwei ITler am Arbeitsplatz aussehen, dann ist kein Wunder, dass die niemand finden. Also allein schon der Arbeitsplatz, der ist viel zu ordentlich und dann mit Anzug und dann so Social Skill mäßig und so, das kannst du. Man zahlt 50% Steuer. Ist das Spitzensteuersatz nicht 42%? Man kann, glaube ich, gar keine 50% Steuern bezahlen. Ich glaube, 48 ist das Maximale, was irgendwie geht. Oder sowas. Habe ich irgendwie im Kopf. Ich glaube, 42 war es nicht, 42. Ja, selbst schuld. Cloud-Infrastruktur von Google. Von der Kostenstelle zum Geschäftsmotor. Ja, das müssen halt manche jetzt auch mal 20 Jahre später kapieren, dass der Kram nicht nur Geld kostet, sondern ganz entscheidend dafür da ist, dass es das Unternehmen überhaupt in ein paar Jahren noch gibt. Tja, steigende Gehälter erwartet. Moment, es sind überall steigende Gehälter zu erwarten, muss ich sagen. Weil ganz ehrlich, mit der aktuellen Inflation, was machen eigentlich meine Stonks? Leute, Moment, ich muss mal kurz meine Stonks gucken, ob die sich mittlerweile schon wieder erholt haben. Weil seit die China-Chinesen in Shanghai ihre komische Blockade da gemacht haben, da gingen die Stonks ja richtig abwärts. Was? Das hat sich die letzten Tage über so schön erholt, jetzt ist es wieder unten. Das ist ja... Alter! Gestern war es fast auf dem Weg wieder. Minus 780 Euro, Pock. Aber wie wir alle wissen, Minus ist erst Minus, wenn ich es verkaufe. Amazon ist minus 13% heute gefallen, Alter. Zum Glück ist da nicht viel Amazon dabei. Apple auch. Amazon 14,5. Meine Güte. Ich weiß, deswegen ist das nicht so schlimm. Das Ding geht wahrscheinlich eh Ende des Jahres noch, wenn du dann zurückblickst, so. Nee, da mach ich. Ich muss da auch überhaupt nicht täglich reingucken. Nee, ich hab mir lieber einen World ETF gekauft. Weil dann bin ich zumindest mir insofern sicher, dass der Kram nicht heute um 50% fällt oder so. Was auch immer. Das geht ja alles relativ langsam. Ich meine, obwohl es jetzt die letzten paar Tage und eigentlich die letzten paar Wochen auch schon richtig krass bergab geht, ist jetzt im Prinzip das Ganze nur um 3% insgesamt gefallen. Ja. Ach nee, today insgesamt 3,8, ja. Naja. Ja, den habe ich auch. Wobei, nicht direkt den, aber einen, der mehr oder weniger genauso ist. Alles klar, Leute. So, wir haben es geschafft. Bedtime. Ich gehe jetzt pennen. Habe ich noch die gute Nacht? Jawohl, Leute. Also. Hallo. Nein, falsch. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Stream. Vielleicht machen wir morgen den Label Champ weiter oder irgendwas anderes in der Richtung. Mal schauen. Bis denn. Wir sehen uns. CU.